WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Hallo, guten Morgen. Hier meldet sich der Ü-Wagen, hier meldet sich Julita Münch. Heute mitten in der Ferienzeit sind wir mitten in Bochum am Bermuda-Dreieck. Bermuda-Dreieck klingt so schön exotisch, ne? Passt doch in die Zeit, in der ja viele von uns gerne in ferne Länder reisen, um so das Richtige, dem Exotischen mal so richtig ins Auge zu schauen. Und dabei haben wir die wahren Exoten direkt vor der Nase. Zum Beispiel in der städtischen katholischen Grundschule Winterberg oder in der Gemeinschaftsgrundschule in Windhagen oder in der Nikolaus-Grundschule in Düren. Da gibt es nämlich Lehrer, männliche Lehrer. Und ich kann Ihnen sagen, das sind die wahren Exoten. Also zum Beispiel in Winterberg 5 Frauen, 6 Männer. In Windhagen 4 Frauen, 4 Männer. Düren 6 Frauen, 5 Männer. Ich kann Ihnen sagen, das sind die Spitzenreiter in ganz Nordrhein-Westfalen. Danach kommt lange, lange nichts und dann so der Normalfall. Eher kein Mann oder vielleicht mal einer. Da sehen viele wahre Katastrophen am Horizont für die Jungs. Ganz dramatische Folgen. Ich nenne Ihnen mal ein paar Titel der Publikationen, die Sie bestimmt so in den letzten Jahren entweder in den Zeitungen oder eben auf dem Büchermarkt gesehen haben. Angeknackste Helden heißt es da, Sorgenkinder der Gesellschaft oder auch die Jungenkatastrophe. Den Autor haben wir heute hier. Da sitzt er, genau, die Jugendkatastrophe. Ja, was ist denn jetzt? Ist Jugendförderung angesagt? Unser Thema heute heißt, brauchen Jungs Männer? Wir sind am Bermuda-Dreieck, das ist an der U-Bahn-Haltestelle Engelbert-Brunnen-Kochtumstraße. Also alle, die sich ein kleines bisschen in Bochum auskennen, wissen jetzt sofort, wie es ist und die anderen müssen es ins Navi eintippen oder eben einfach mal fragen. Kommen Sie her und diskutieren Sie mit, trinken Sie einen Kaffee mit uns und kommen Sie in die Diskussion zum Thema, brauchen Jungs Männer? Und wenn Sie nicht kommen können, können Sie aber anrufen oder einen Fax schicken oder eine E-Mail schicken, zum Beispiel unter hallo@wdr.de oder 0800 5678 und 3x5 und nehmen Sie teil und sagen Sie Ihre Meinung zu dem Thema, vielleicht auch Erfahrungen. Was denken Sie denn zu dem Thema? Sie zum Beispiel, wie heißen Sie?
Rita Sellhast.
Frau Sellhast, was glauben Sie?
Ja, nicht nur Jungen. Ich denke allgemein, brauchen Kinder auch Männer.
Wofür?
Also ich bin alleinerziehend und habe 2 Mädchen. Die haben keinen Mangel. Eher habe ich einen Mangel an Männern, sage ich mal so.
Irgendwie so im Gesamtkonstrukt, ne?
Ich meinte aber jetzt als Kind.
Nee, ist mir schon klar.
Mhm. Als Kind meinte ich jetzt so mehr, ne? Nee, ja, ich glaube schon, dass Männer brauchen. Allgemein.
Was geht denen denn ab? Was glauben Sie? Was geht Kindern ab, wenn die Männer nicht präsent sind?
Also so ein Gegenpol einfach.
Ne? Irgendwie das andere Gewicht.
Ja, wie gesagt, ich bin aufgewachsen nur unter Frauen und hatte ganz große Schwierigkeiten, immer nur mit Frauen zusammen zu sein. Wenn ich mit meiner Mutter, meinen Geschwistern wegging, habe ich mich fast geschämt, da alleine zu sein, ohne Mann zu sein. Das war bei meinen Kindern nicht so schlimm. Und meine Kinder sind auch selbstbewusst, denke ich mal. Es geht ihnen top. Also es geht uns gut so, ne?
Muss nicht dramatisch werden, aber trotzdem fehlt was.
Also ich für mich würde es sagen und darum beziehe ich es auch auf meine Kinder ein bisschen. Obwohl, wie gesagt, die gut drauf sind.
Ich danke Ihnen sehr, vielen Dank. Was denken Sie? Brauchen Jungs Männer?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Warum? Und die klaren Worte brauchen sie.
Ah, also die klare Linie ist es.
Ja, auf jeden Fall.
Haben Sie das selber so erfahren?
Ja, ich persönlich nicht. Aber im Allgemeinen hört man ein.
Wenn Sie sich so umgucken, denken Sie, fehlt.
Ja, fehlt sehr.
Sagen Sie Ihren Namen?
Norbert.
Und weiter?
Schulz.
Herr Schulz, danke schön. Und Sie, wie heißen Sie?
Ostrop.
Frau Ostrop, was denken Sie in der Frage?
Ja, ich denke, die Jungs brauchen Männer und also Mütter und Väter, anders geht's nicht. Die ist so eingerichtet und so muss es auch sein. Da hat unsere Erfahrung gezeigt, dass sie für ihr Jungs und Mädchen auch Väter und Mütter haben müssen.
Was glauben Sie denn wofür?
Wenn Sie das Elend sehen, die Frauen, die haben das, die Männer sind alleine, die haben die Sorgen. Zusammen geht halt alles besser, wenn sie ein bisschen vernünftig sind. Und für die Kinder ist es auch gut, wenn die Familie da ist.
Was genau geht, glauben Sie, Kindern denn ab, wenn die Männer nicht da sind?
Vieles. Ich habe auch 2 Kinder. Wenn mein Mann nicht da gewesen wäre, dann hätten die mich vielleicht manchmal stramm stehen lassen.
Ah, es ist also auch entlastend für den anderen Part, meinen Sie?
Ja, also natürlich, ich finde, das ist richtig. Die brauchen beide. Haben sie ja vorher auch gebraucht. Alleine kriegen sie ja die Kinder auch nicht, ne? Oder schlecht, ne?
Ja, das ist schwierig, ne? Dankeschön. Da sehe ich jemanden mit Kindern. Wenn ich richtig gucke, na, hallo. Zwei Jungs, ne? Wie heißen Sie?
Stieg und Matti, ich bin Daniela Landwehr.
Frau Landwehr, Herr Landwehr dazu, habe ich mir doch gedacht. Jetzt aber erstmal Sie. Geht an Sie natürlich genauso die Frage. Wofür denn? Wofür brauchen Jungs Männer?
Zum Toben, zum Wildsein, Ausflüge machen. Das ist Papas Sache bei uns.
Weil Sie das entlastet oder können Sie das nicht?
Ich kann das nicht so gut und es entlastet mich auch. Mhm.
Was heißt denn, ich kann das nicht so gut?
Ich bin nicht so stark, ich bin nicht so wehrhaft gegen die beiden.
Wie alt sind die?
1 und 3.
Und da können sie nicht mehr. Naja, dann wollen wir mal gucken, wie das in 10 Jahren ist. Ne? Oder ist das mehr so die Vorstellung? Also in 10 Jahren kann ich dem nicht standhalten.
Das ist schon jetzt so, weil ich einfach auch nicht so gut spielen kann. Ich bin nicht so ein guter Spielpartner. Ich spiele mit dem Kaufmannsladen und Toben und solche Sachen ist Papa.
Ist das typisch männlich und weiblich?
Weiß ich nicht, aber bei uns ist es so.
Wenn Sie sich so umgucken, Sie kennen da bestimmt auch andere Familien mit Kindern.
Das ist genauso.
Ah, ist das so eine praktische Art, das zu delegieren, so von den Müttern?
Das ist auf jeden Fall, wenn der Papa von der Arbeit kommt, dann wird getobt und gespielt und das gebe ich auch gerne ab.
Tut er auch was anderes?
Ja.
Sie müssen da jetzt mal weghören. Ich rede gerade mit Ihrer Frau. Der ich meine, außer toben und spielen und raufen und so?
Das ist mir jetzt als erstes eingefallen, aber er macht natürlich alles andere auch. Ja, klar. Mhm.
Ist ganz, ja?
Ist ganz stark an der Erziehung beteiligt. Mhm.
Wie ist das denn mit Ihnen? Also erstmal, jetzt kommen Sie doch einen Schritt näher. Also das Raufen und Toben und so, das können Sie besser. Sie sind eher so der Spieletyp, habe ich gehört. Ist das so die Aufteilung, die Sie sich auch wünschen?
Ehrlich gesagt ist das erste Mal, dass ich das so höre.
Interessant, ne?
Ja, schon. Es ist einfach so, dadurch, dass meine Frau und ich beide freiberuflich sind, es gibt das nicht so eine klare zeitliche Aufteilung bei uns im Tagesgeschehen. Also ich komme nicht um 5 von der Arbeit und kann mich dann mit den Kindern beschäftigen, sondern es ist alles mehr auf uns beide aufgeteilt. Und ich glaube, dass wir, ich weiß gar nicht, wo da genau die Schwerpunkte liegen. Ich glaube, dass wir beide viel an allem beteiligt sind.
Das heißt, Sie empfinden das eigentlich ein bisschen anders, den Schwerpunkt. Würden Sie anders setzen? Mehr so irgendwo in der Mitte?
Ich würde ihn ein Stück mehr in die Mitte rücken, ja. Aber das ist natürlich auch einfach eine subjektive Wahrnehmung. Und klar.
Klar, das empfindet doch jeder anders, denke ich auch. Was würden Sie denn sagen, wofür Jungs Männer brauchen? Ich gehe mal davon aus, dass Sie mit Ja antworten auf die Frage, brauchen Sie?
Ja, würde ich ganz sicher mit Ja darauf antworten. Ich finde das ganz schwierig zu sagen, wofür genau gerade die Männer dann zuständig sein sollen oder so. Ich glaube einfach, dass wenn man in einer Gesellschaft lebt, die aus Männern und Frauen besteht, dann ist es wichtig, dass Kinder von Anfang an auch beide kennenlernen. Wo genau die Unterschiede zwischen Männern und Frauen liegen, mal abgesehen vom Anatomischen, kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist ja auch sehr verschieden bei den Leuten, aber
spekulieren Sie doch einfach ein bisschen. Ist ja vielleicht so eine Frage, über die man gar nicht so oft nachdenkt, ne? Wenn es einfach alles so schön floppt.
Ich habe halt, ich weigere mich ein bisschen zu sagen, die Männer sind für das strenge Wort, dafür eben sagte eine Dame, für die klare Linie oder so.
Das war der Herr da hinten, genau.
Ja, okay. Ich glaube, das ist wirklich ganz verschieden bei den Leuten, wer da die klarere Linie verfolgt oder wer fürs Toben zuständig ist oder wer mit den Kindern die Ausflüge macht. Ich denke, dass es für Kinder einfach wichtig ist, die gesamte Bandbreite der Charaktereigenschaften und der Fähigkeiten kennenzulernen. Und da kann es nur richtig sein, dass Männer und Frauen kennenlernen, ob das jetzt der Vater ist oder der Lehrer oder der Kita-Erzieher.
Der ja eher selten ist.
Ja, extrem selten ist, klar. Hm.
Also irgendwie denken Sie, das männliche Element sollte da sein, weil die Gesellschaft aus so vielen besteht, aber wofür jetzt genau und wer es nun eigentlich gerade vertritt, ich würde nicht sagen, ist egal, aber Hauptsache, dass es da ist.
Ja, ganz genau. Hm.
Dankeschön. Sollen Sie doch mal Ihren Namen sagen?
Christoph Landwehr.
Dankeschön. Und Sie, was denken Sie? Wie heißen Sie?
Christine Grau.
Frau Grau.
Also, ich war 35 Jahre lang Lehrerin und habe viel mit Jungs zu tun gehabt in der Oberstufe, also mit jungen Männern, so zwischen 17 und 20. Und ich erinnere mich gerade an eine Begebenheit, da haben wir auf einer Klassenfahrt die Jungs, das ist ja immer leider das Thema mit Alkohol, und wir hatten klare Absprachen, einen klaren Kontrakt, und dann haben sie den doch nicht eingehalten. Ich bin dann fürchterlich unter die Decke gegangen und habe zusammen mit meinem Kollegen beschlossen, ein ganzes Zimmer früher nach Hause zu schicken. Und da waren die natürlich maßlos empört, und wir haben hinterher eine sehr, sehr heftige Diskussion gehabt. Und dann haben wir die Jungs etwas gesagt, was mich sehr überrascht hat, nämlich: Ja, das, was Sie sagen, ist durchaus richtig, aber das hätten Sie uns nicht sagen dürfen als Frau, das hätte uns ein Mann sagen müssen. Und da war ich sehr verblüfft, habe lange drüber nachgedacht, habe das sofort verstanden und habe gedacht, die strengen Worte, die ich gesprochen habe, und auch die sehr klaren und die sehr klar Kontrakte und Regeln einhaltenden, sind eher männliche Worte. Also jetzt mal ganz diffus erstmal gesprochen. Und diese Strenge und eben keine weibliche Nachgiebigkeit. Ach, Frau Grau, seien Sie doch nicht so. Wir meinten das doch nicht so. Sondern klar dabei zu bleiben. Und ich glaube, dass sich die Jungs von mir ein Stück entmännlicht gefühlt haben. Ich sage das mal in Gänsefüßen. Und da habe ich gedacht, es wäre gut, wenn es Männer gäbe oder Lehrer gäbe, die eben nicht auf der Kumpanei-Ebene, die finde ich auch gut, also ach, wir gehen zusammen saufen, ist ja ne, okay, unter Männern, sondern die sehr klar gesagt hätten, okay, was die Lehrerin sagt, oder die mütterliche Seite in dem Fall, oder die weibliche Seite, das ist okay und ich habe das einzuhalten, und also diese Strenge zu vertreten. Und ich verstehe sehr gut, dass hinten die Dame, die dann sagt, ich finde es auch anstrengend, immer auch beide Seiten zu vertreten. Also so das Klein-Klein und die große Linie. Also unbedingt, klar.
Wie haben Sie sich denn gefühlt in der Situation? So nach dem Motto, mein Wort gilt nicht, da musste erst der Kollege kommen und sagen, stimmt aber, was die sagt?
Ja, das war auch eine Frage, ob die mich ernst genug genommen haben, aber das war da nicht so das Thema, sondern ich habe es auch empfunden als eine Grenzüberschreitung, die ich nicht wollte natürlich.
Eine Grenzüberschreitung, müssen wir gerade nachfragen, eine Grenzüberschreitung Ihrerseits, den Jungs gegenüber?
Ja, meinerseits den Jungs gegenüber. Und ich bin dann auch ziemlich deutlich geworden, also ich habe nicht gesagt, ich bin da nicht ausfallend geworden, das habe ich schon kontrolliert, aber da habe ich gedacht, da wäre es wirklich, ich habe gemerkt, ich habe sie beschämt. Und das ist eigentlich nicht meine Art. Und ich habe
beschämt, ich muss nochmal nachfragen, Entschuldigung, Frau Grau, beschämt, weil eine Frau Ihnen eine klare Grenze gesetzt hat?
Ja, weil eine Frau ganz klar sagt, bis hier und nicht weiter, und ihr könnt 100-mal Männer sein, also so habe ich es nicht gesagt, aber so wie ich glaube, wie sie es empfunden haben, und ihr seid das starke Geschlecht und ihr seid, ich sag mal psychoanalytisch, tiefenpsychologisch, fallisch okay, aber ich sage euch, Schluss, aus, Grenze, Ende der Fahnenstange. Und ich glaube, das war ein Stück eine Beschämung, und das wollte ich nicht, und das habe ich Ihnen auch gesagt. Wir haben uns, also das hat nicht in Bruch ergeben, aber das hat mich in Zukunft für solche Situationen anders daran gehen lassen. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Das finde ich ja einen super interessanten Aspekt. Ehrlich gesagt, da bin ich sehr gespannt, was die Damen und Herren, die wir eingeladen haben, mit Ihnen in die Diskussion zu kommen, was Sie dazu sagen. Haben Sie vielen Dank, Frau Grau. Ja. Dankeschön. Erst nochmal, 2 Ohren für Farfarello. Lassen wir das ein kleines bisschen sacken und steigen gleich an der Stelle nochmal ein. Bitteschön, Farfarello. Hallo, danke schön. So, jetzt würde ich Ihnen gerne die Menschen vorstellen, beziehungsweise ich bitte Sie, das einfach selber zu tun, die wir eingeladen haben, um gleich in die Diskussion mit Ihnen einzusteigen. Sagen Sie Ihren Namen und Ihre Funktion.
Ja, mein Name ist Erwin Steden. Ich bin Rentner, früherer Jugendleiter des VfL Bochum über 50 Jahre.
Da hatten Sie viel mit Jungs zu tun.
Ja, ich hatte fast ausschließlich mit Jungs zu tun, aber interfamiliär habe ich auch eine Vormundschaft gehabt über ein afrikanisches Mädchen. Die ist heute Lehrerin an einem Berufskolleg in Wuppertal.
Also kennen Sie beides, aber Schwerpunkt Jungs. Und?
Mein Name ist Marit Ruhlmann, ich bin Autorin und arbeite beim Bildungswerk und bin sowohl theoretisch als auch praktisch in Form von Veranstaltungen mit dem Thema geschlechtergerechte Bildung befasst.
Genau, und Sie beide haben sich auf unseren Aufruf gemeldet. Und?
Ja, und Ralf Weber-Heggemann, 45, alleinerziehender Vater mit zwei Jugendlichen, Jungs. Bin Erzieher, habe lange Zeit im Kindergarten gearbeitet, im Bewegungs- und im Waldkindergarten, bin aber auch Sportlehrer und mache viele Sachen freiberuflich. Sehr viel auch mit Jungs.
Claudia Wallner, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und Doktorin der Philosophie und bin freiberufliche Autorin, Referentin und beschäftige mich seit 20 Jahren mit Fragen von Geschlechtergerechtigkeit mit dem Schwerpunkt Mädchen, Lebenslagen von Mädchen, Mädchenarbeit und seit einigen Jahren eben auch mit der Frage von Rollenverteilung von Mädchen und Jungen und welche Folgen die das für das Leben haben.
Thomas Gesterkamp, ich bin Soziologe, promovierter Politikwissenschaftler, Journalist, Buchautor zu Männerthemen. Eins meiner Bücher heißt Die Krise der Kerle und es gibt eben große und kleine Kerle, die in der Krise sind.
Es hört nicht auf mit dem Kleinen, ne? Und?
Frank Beuster aus Hamburg. Ich beschäftige mich seit 48 Jahren mit der Sozialisation von Männern, also so alt bin ich nämlich. Ich habe zwei Söhne zu Hause, 12 und 19 und ich bin Lehrer vom Beruf. Und ich habe ein Buch geschrieben, das die Jungkatastrophe heißt, das überforderte Geschlecht.
Ich bleibe gleich bei Ihnen sitzen. Wie würden Sie denn das Problem in Anführungszeichen beschreiben? Sie haben was mitgebracht, genau. Zeigen Sie, erklären Sie das doch mal. Alle Menschen hier vor dem Ü-Wagen können es ja sehen, aber die, die nicht kommen können, Sie können übrigens teilhaben, ne? Unter hallo@wdr.de oder 0800 567 8 und 3 mal die 5. Aber am besten ist natürlich, Sie kommen her und gucken sich das an, was Herr Beuster mitgebracht hat. Wenn Sie jetzt noch nicht da sind, beschreiben Sie es doch mal.
Wir sehen hier, oder besser hier vorne kann man sehen, dass es sich um ein Lego-Haus handelt, das mir mein kleiner Sohn Benedikt vorgestern Abend noch gebastelt hat. Und zwar kann ich damit eigentlich vieles deutlich machen. Entscheidend ist mir, dass mich das daran erinnert, dass ich früher mit ihm sehr viel gebaut habe. Ich habe vorhin die Mutter hier gehört, die gesagt hat, so bestimmte Spiele mit Jungs, das ist nicht so ihr Ding. Das war auch bei mir und meiner Frau so. Fürs Lego-Bauen, fürs wilde Toben, fürs Schnitzen und so weiter war ich zu Hause zuständig. Also das erinnert mich an gemeinsam verbrachte Stunden auf dem Fußboden mit meinen beiden Söhnen, wobei ich das ein oder andere Mal doch dabei eingeschlafen bin.
Weil es so langsam ging?
Weil ich wahrscheinlich von der Arbeit doch so kaputt war. Nein, ich mochte das als Junge auch schon sehr gerne und ich halte das Bauen mit Legosteinen für einen sehr wichtigen Prozess für die Entwicklung für alle Kinder. Und ich glaube, dass das für Mathematik, für Weltverstehen, für überhaupt Problemlösung eine wunderbare Sache ist. Und es ist auch ein Symbol dafür, dass das vielleicht heute ein bisschen verloren gegangen ist. Dass häufig gerade Jungs ja mit elektronischen Spielgeräten sehr gerne spielen. Und vielleicht bauen die da irgendwelche Türmchen aufeinander. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn man das wirklich begreift, in die Hand nimmt und damit was Sichtbares herstellen kann, was man auch anfassen kann. Und das ist für mich ein Symbol, ein Haus. Es ist ja nicht ohne Grund ein Haus hier gebaut worden von meinem Sohn. Ich habe ihn darum gebeten. Ich habe gedacht, oder eine meiner Aussagen ist, dass ich meine, dass die Persönlichkeitsentfaltung gerade von Jungen in unserer Gesellschaft zu wünschen übrig lässt. Das heißt, dass Jungen eigentlich nicht das volle Potenzial ausschöpfen, was in ihnen steckt. Dass viele Räume, deshalb das Haus, eigentlich unverschlossen oder besser ungeöffnet bleiben, sie gar nicht in diese Erfahrungswelt eintauchen können und hineingehen können und somit sich vielleicht nur in einem Raum bewegen. Und das ist einfach ein, ja, vielleicht doch zu armes Leben. Und das tut mir leid. Und deshalb, denke ich, müssen wir da dringend was dran ändern.
Können Sie das an einem Beispiel klar machen, was Sie mit den Räumen meinen?
Ja, ich denke, wissen wir ja alle, Rollenvorbildern sprechen, dann müssen wir uns natürlich fragen, welche Rollenvorbilder bei uns zu Hause ganz speziell vorherrschen. Haben Jungs wirklich die Auswahl aus verschiedenen Rollenmodellen, männlichen Rollenmodellen auszuwählen? Oder ist das, weil Männer gar nicht vorhanden sind, sowohl zu Hause als auch in der Schule, vielleicht auch im Kindergarten, wenn nicht gerade ein männlicher Erzieher dabei ist, ist das nicht vielleicht ein bisschen eindimensional? Ist das nicht ein bisschen wenig? Dass Jungen vielleicht nur eine Form von Männlichkeit kennenlernen und die sie sich halten in bestimmten Phasen, dann sich verfestigen und die setzt sich in ihnen so fest, dass es schwer wird, ihnen irgendwie zu sagen, hey, da ist noch mehr, du kannst auch noch mal um die Ecke denken oder dahinter gucken und das in Frage stellen. Also ich glaube, dass Jungen Jungs mehr drauf haben als nur mackerhaftes Verhalten. Das Wesentliche aber auch für sie ist, das auszuleben. Aber ich sage, wenn sie diesen Raum des Macker und des Wettbewerbs und des, ja, des Jungen, der eben tobt und was weiß ich, auch ausgelebt haben, dann können sie diesen Raum auch mal wieder verlassen und gehen in einen anderen Raum. Und wenn sie mal wieder toben wollen, können sie wieder zurückgehen. Also ich glaube, dass eine Vielfalt entscheidend ist und nicht nur die Einseitigkeit.
Das ist ein neues Phänomen?
Nö, ich glaube, früher war es wahrscheinlich leichter, irgendwie Männlichkeit zu finden, weil es eine Klarheit gab. Das waren eben diese klare Linie, die vorhin schon mal angesprochen wurde. Klare Linie eben auch in Männlichkeitsbildern. Da war es für Jungs vielleicht einfacher, aber eben auch einschränkender. Wenn ich an meinen Vater denke, der hat tatsächlich das Alleinernährermodell gelebt. Der hat gar nicht gesehen, welche Chance darin besteht, mit seinen Söhnen, sprich oder was mit mir und meiner Schwester aufzuwachsen oder das mitzuerleben. Da hat er sich selbst beschnitten, weil er es nicht besser wusste. Der war sozusagen in der Erziehung nicht weiter beteiligt und hat damit, glaube ich, diesen Raum nie verlassen und weiß gar nicht, wie schön das sein kann, Vater zu sein.
Dann ist es doch aber eigentlich besser geworden, weil da hat sich doch ein bisschen was verändert.
Ja, sollte man hoffen, dass Jungs das erkennen, dass diese Möglichkeit besteht und dass sie wirklich auch die Türen sehen, die es in diesem Haus gibt und dass dahinter was ist, auf das sie Lust haben, wozu sie Mut haben, dort hineinzugehen. Also ich habe so den Eindruck, dass Jungs ein bisschen verschreckt, verstört, verunsichert sind und ich glaube, sich erstmal an dem festhalten, worin sie ja vermeintlich Sicherheit haben und gar nicht mehr den Mut aufbringen, die Neugier behalten, die ja eigentlich jedem Menschen inne ist, diese anderen Türen zu öffnen und diese anderen Räume zu betreten.
Also aus Verunsicherung sagen Sie sich eher an einem festen Modell festklammern. Passt das zu dem, was Frau Grau gerade eben erzählt hat aus Ihrer Erfahrung mit den Jungs aus der Zeit, also mit den, wo waren Sie unterwegs? Mit der Oberstufe, in Oberstufe war das, ne?
Na, ich glaube, zum Glück macht man ja sein ganzes Leben lang Entwicklungsprozesse, hoffentlich jedenfalls. Also ich hoffe nicht, dass das bei mir jetzt schon am Ende angelangt ist. Aber für viele Jungs, glaube ich, ist es eben so, dass sie meinen, das Haus ist eben ein Einzimmerhaus. Und das kenne ich jetzt und alle Winkel und da bin ich gut drin. Aber dieses über den Tellerrand blicken, dahinter schauen, sich was Neues zumuten, auch auf was Ungewöhnliches irgendwie reagieren, das, glaube ich, dazu gehört ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Dazu gehört Mut und eben den Glauben auch an sich selbst. Und ich glaube, Jungs sind nicht nur verunsichert oder sind verunsichert, weil sie ständig auch zurückgemeldet bekommen, dass sie so, wie sie sind, nicht in Ordnung sind. Dass eben diese eine Seite, diese jungentypische Seite, nicht wertgeschätzt wird. Dass man ihnen das abspricht und sagt, das wollen wir jetzt erstmal nicht.
Wer ist denn da Mann?
Ja, Mann könnte natürlich stark weiblich geprägt sein, weil die Welt der Jungen ja stark weiblich auch ist.
Und könnte oder ist?
Es ist ja nicht so. Es gibt ja zum Glück noch genügend Väter, die Väter sein wollen. Wobei die Zahl der Männer, die bereit sind, auch diese Verantwortung und Vaterschaft zu übernehmen, angeblich sinkt.
Es gibt immer mehr alleinerziehende Frauen, die Kinder großziehen zumindest. Wie viele da wirklich dann im Hintergrund sind, ist ja immer ein bisschen schwierig, das zu sehen. Herr Gesterkamp, Sie lächeln schon so. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da gerne was zu sagen möchten. Sie alle natürlich. Und Sie aus dem Publikum bitte auch. Also die Tatsache, dass wir unsere Farfarellos, unsere tollen Musiker, hier auf die Bühne gequetscht haben, hat nur damit zu tun, dass wir hier auf dem Platz nicht so viel Platz haben. Dafür ist es eng und kuschelig und gemütlich. Aber kommen Sie doch einfach und setzen Sie sich aufs Sofa neben mich und hinten ist auch noch Platz. Farfarellos, okay? Drei Männer übrigens. brauchen Jungs, Männer. Unser Thema heute war Hallo Ü-Wagen. Hier in Bochum am Bermuda-Dreieck und natürlich live auf WDR 5. Eine Dame im Publikum, die so schön in der Sonne steht. Jetzt ist sie endlich rausgekommen. Kann ich verstehen, dass Sie da nicht in den Schatten wollen, aber Sie möchten gerne was sagen. Sagen Sie Ihren Namen.
Ja, ich bin Sibylle Henseler und ich war auch Jahrzehnte Lehrerin, Sportlehrerin. Und ich habe, um auf die Dame erstmal zurückzukommen, ich habe auch
auf Frau Grau.
Skireisen, auf Frau Grau. Ich habe die ganzen Skireisen mitgemacht, weil vielleicht auch manche das gar nicht machen wollten. Und ich hatte auch mit Alkohol zu tun. Und bei mir komischerweise haben die Schüler sich natürlich auch erst versuchen die das, obwohl das Verbot besteht.
Sie sagen die Schüler, also die Jungs.
Hauptsächlich die Jungs und die haben die Mädchen, weil die ja in Insel in den kleinen Hütten wohnen, dann die Mädchen waren ja zusammen dann auch nicht über Nacht, soweit wir das übersehen konnten, aber eben tagsüber ja und zwischendurch. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich gehe jetzt mit dem Korb rum und ihr gebt mir alle Flaschen. Und die haben mir wirklich alle Flaschen gegeben. Danach war nichts mehr, habe ich nicht mehr mit Alkoholproblemen zu tun gehabt.
Haben Sie es kontrolliert? Haben Sie es kontrolliert oder haben Sie geglaubt, was die gesagt haben?
Ich habe geglaubt und gesehen, die standen morgens immer, der Skilehrer da vor Insel, die Skilehrer, die das leiten. Früher in Valbella haben wir den Unterricht selber gemacht, aber in Insel machten das Skilehrer. Die waren alle da, die haben Skifahren gelernt, es war vom Feinsten. Worauf ich nur, ich will die Dame jetzt nicht darunter machen, ich wollte nur sagen...
Nö, jeder macht ja andere Erfahrung.
Man muss einfach mit der Jugend leben. Und wenn ich manche verknöcherte Typen sehe, wie die mit der Jugend umgehen, dann muss man sich nicht wundern, wenn das oft so ist.
Sie glauben, das hat also nichts damit zu tun, ob es Männer oder Frauen sind, sondern man muss irgendwie die richtige Sprache finden? Oder was glauben Sie? Glauben Sie, dass da kein Unterschied besteht in der Ansprache von Männern und Frauen, Jungs gegenüber? Heute geht es ja um Jungs.
Ja, also erstmal möchte ich sagen, nein, es kommt immer drauf an, man muss mitschwingen, man muss mit der Jugend mitgehen einfach, ob das eine Frau ist oder ob das ein Mann ist, ist sowas von egal. Da sehe ich überhaupt keinen Unterschied.
Ja, interessanter Gedanke, den nehme ich jetzt mit. Ja, bitte.
Ich möchte hier an dieser Stelle doch mal Carmen Thomas sehr grüßen, die doch den Ü-Wagen sehr hochgebracht hat. Und da möchte ich doch noch mal sagen, diese Schalke 05, das hat sie voll... Moment, das ist so wichtig
das
für
ist,
mich.
Das, ist
das
nach,
hat die
das können
so...
Sie, das können Sie ja schreiben, entschuldigen
Nein,
Sie.
Das nee,
das kann ich verstehen, dass das Herz übergeht.
An die Männerwelt. Einmal was Falsches gesagt. Das spricht doch mehr Bände. Da.
Meinen Sie? Ja? Okay, das nehmen wir mit. Aber vielleicht hört es ja auch. Wer weiß. Frau Wallner, kommen Sie doch aufs Sofa. Frau Wallner, Erziehungswissenschaftlerin, Philosophin und Autorin. Herr Beuster hat es ja eben dargestellt, wie er sieht das Problem. Stimmt das für Sie so?
Das Problem der Jungen. Ja, das Problem der Jungen sehe ich auch so. Die Frage ist, ob die sozusagen die Hilfe, die die Jungs brauchen, ob die sich darin erschöpft, dass Menschen kommen, die männlichen Geschlechts sind, biologisch. Und das, glaube ich, ist nicht so. Also die Tatsache oder die Realität im Moment ist natürlich so, dass darüber, dass wir über Generationen mit bestimmten männlichen und weiblichen Rollen aufgewachsen sind und die auch übernommen haben, die auch in uns haben, sehr klassische, haben wir eben auch gehört, die einen toben, die anderen sind irgendwie für die sanften Töne zuständig, dass das natürlich sozusagen weitergegeben wird. Und wenn dann Frauen nur die eine Seite bedienen und mit Jungs arbeiten, im Kindergarten, in der Grundschule, wo auch immer, dann fehlt den Jungs natürlich was. Aber den Mädchen fehlt da auch was. Denen fehlt sozusagen die andere Seite. Die Frage ist nur, worauf wollen wir denn hinaus? Was ist das Ziel? Und mein...
Können wir nachgucken. Warten Sie mal. Lassen Sie uns mal erstmal dabei bleiben. Wie ist es denn eigentlich? Thorsten Flaucher hat angerufen und uns geschrieben, schreiben lassen und sagt, seit 2003 sei er staatlich anerkannter Erzieher und hat in Zeitraum Dezember 2007 bis Ende Mai 2009 die Ausbildung zum Fachlehrer an Förderschulen absolviert. Könnte man ja denken, da reißen sich jetzt alle, lecken sich alle sozusagen Einrichtungen die Finger danach, ne, so einen gut ausgebildeten Mann zu kriegen. Aber er hat die Erfahrung gemacht, dass er ganz viele Absagen bekommen hat und das Gefühl, dass er in diese Erzieherinnenwelt gar nicht so gut reinkommt. Und dass da auch von Seiten im weitesten Sinne, sagt er, Herr Flaucher, dass das nicht so gerne gesehen war und dass es oft hieß, wir brauchen einen Erzieher, eine Erzieherin mit Berufserfahrung und er hat halt die Erfahrung gemacht, naja, wo soll ich das denn eigentlich sammeln, wenn ich häufig die Erfahrung mache, da bringe ich irgendwie was durcheinander, wenn ich mit einer anderen Sicht der Dinge da reinkomme.
Das ist ein Phänomen, von dem ich öfter schon gehört habe. Also
uns wird ja schlimmer, ne? Also ganze 14% der Unterrichtsstunden in Grundschulen werden von Männern bestritten. Und in Kitas und Kindergärten brauchen wir gar nicht erst gucken, da sind es eine verschwindende exotische Minderheit.
Naja, die Frage ist ja immer, wer guckt und wer formuliert gerade das Interesse? Also wenn wir aus der Erziehungswissenschaft oder aus der Geschlechterforschung rausgucken, dann sagen wir natürlich, Mädchen und Jungen im Aufwachsen brauchen die gesamte Bandbreite von Verhaltensweisen und von Vorbildern, damit sie sich entsprechend breit entwickeln können. Wenn ich aus dem kleinen Leben einer Kindertagesstätte gucke, die seit Generationen von Frauen gemacht ist und eine Frauenwelt ist, wo die Frauen das ganze Ding bestimmen, dann gucke ich natürlich anders. Und dann kann ich verstehen, dass es solche Phänomene gibt, wie wir wollen hier gar keinen Mann drin haben, weil wir haben uns hier ganz gut eingerichtet. Und da gibt es ein ganz anderes Interesse. Das ist da nicht das erziehungswissenschaftliche Interesse oder das Geschlechterinteresse, sondern das ist ein Interesse einer Einrichtung, die so bleiben will, wie sie ist unter Umständen. Und wir sehen ja auch zum Beispiel in Kindertagesstätten, in denen dann mal hier und da ein Erzieher arbeitet, dass die Frauen gerade die Erzieher dann sehr stark dazu nötigen, dann sozusagen die Jungen oder die Männerrollen zu übernehmen. Also die sollen dann mal was Heile machen, die sollen mal draußen mit den Jungs toben, die sollen Fußball spielen, die sollen Hütten bauen mit den Jungen. Also die werden dann sozusagen auch, von den Männern wird dann auch wieder die klassische Männerrolle erwartet. Und es geht dann nicht darum, dass sich da irgendwas vermischt oder dass sozusagen Geschlechterrollen aufgebrochen werden, sondern da werden dann eher die Männer angefragt, um Männerrollen zu bedienen wieder.
Da nickt er. Haben Sie gesehen? Herr Weber-Heggemann, der hat ja Erfahrung gemacht. Ist ja einer dieser Exoten, ein Erzieher. Ja, ist das so? Haben Sie die Erfahrung gemacht?
Ja, ist so. Ich glaube, das ist aber nicht nur in Kindergarten und Schule so, das ist auch zu Hause so. Also es ist ja so, dass die Frauen, die Rolle, die festgelegt ist, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich kann das nicht so gut ausdrücken.
Müssen Sie nicht.
Gut, aber die Frauen haben ja erstmal die Rolle der Erziehung. Erziehung und Haushalt, Haus, was dazugehört. Und ich sag mal,
so in unserer Gesellschaft meinen Sie?
So als pauschales Bild. Stimmt natürlich nicht immer, aber ganz pauschal. Das heißt aber auch, ich habe es so erfahren, dass die Frauen das auch gar nicht so gerne hergeben wollen. Na, also wenn man als Mann dann auch versucht, da reinzukommen und sich Raum zu nehmen, da muss man erstmal kämpfen. Ich habe im Kindergarten angefangen zu arbeiten. Ich habe 2 Jahre gekämpft, bis meine Kollegen mich anerkannt haben. Bis sie anerkannt haben, dass ich nicht nur die klassischen Sachen mache, toben und tralala, sondern dass ich auch schmusen kann mit den Kindern, dass ich alle anderen Sachen auch machen kann, die meine Kolleginnen auch machen.
Und waren die da eifersüchtig auf ihre Domäne oder was war das? Was haben Sie da so gespürt?
Eifersüchtig weiß ich nicht, aber die Kollegin hat gerade gesagt, was, oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, was durcheinander bringen. Und
Herr Flaucher, der uns geschrieben hatte.
Ja, genau, das war das. Und das stimmt, da kommt was durcheinander. Da kommt Bewegung rein und das ist dann immer die Frage, ob diejenigen, die da arbeiten, das wollen. Ob die ein festes Konzept haben und danach, oder auch vielleicht ist es gar nicht formuliert, vielleicht ist es nur in den Köpfen drin. Und vielleicht wollen die gar nicht, dass sich was bewegt. Und sobald...
Also im Klartext, die Frauen wollen das nicht.
Ich würde das nicht pauschal sagen, dass die Frauen das nicht wollen. Es kommt was in Bewegung, wenn jemand vom anderen Geschlecht zum Beispiel im Kindergarten arbeitet. Und wenn er sich nicht nur auf die rein typischen Männerrolle festlegen lässt, sondern auch andere Sachen machen möchte, es kommt einfach was in Bewegung. Und dann müssen sich die Frauen auch mitbewegen, sie müssen den Raum auch zugestehen, genauso wie es letztendlich zu Hause müssen. Ich habe gesagt bei der Vorstellung, ich bin alleinerziehender Vater, da musste ich mir auch meinen Raum auch für nehmen letztendlich. Ne? Also das ist, jetzt habe ich die Anfangsfrage vergessen.
Macht überhaupt nichts. Was glauben Sie denn, warum dieses Thema jetzt so en vogue ist? Es gibt ja unglaublich viele Publikationen. Die ganzen PISA-Untersuchungen sagen, ja, irgendwie in der Schule, die Jungen zinken hinterher. Wenn man da mal genau hinguckt, so doll ist es dann auch nicht. Also es ist schon eine Tendenz, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass die Jungs völlig abgehängt wären. Aber trotzdem, das Thema ist ja richtig auf dem Tablett sozusagen. Wie nehmen Sie denn die Welt der Jungs wahr?
Wie nehme ich die Welt der Jungs wahr? Ich nehme die Welt der Jungs so wahr, dass sie oft gar keine Vorstellung mehr haben. Also Vorstellung, was überhaupt der Vater ist. Viele, die ihre Väter nicht kennen. Und viele, die mit ihrem, eben ist das Stichwort wild gefallen, oder auch mit aggressiven Zügen, dass die da Schwierigkeiten kriegen. Na, dass sie Schwierigkeiten in der Schule kriegen, dass sie im Schulkinderhaus Schwierigkeiten kriegen, dass sie auffallen, dass sie abgestempelt werden. Die brauchen Vorbilder. Und die finden sie sehr wenig. Und ich sehe so, dass, also was aus meiner Erfahrung raus, aus meiner Berufserfahrung raus, dass es Frauen schwerfällt, diese Vorbilder, die können die nicht vorleben. Die leben ihre Rollen, ihre Vorbilder vor. Und dieser männliche Anteil, der fehlt größtenteils. Ja, die brauchen da ganz viel Vorbilder.
Dankeschön. Das nehme ich mit zu Frau Ullmann, die sich auf unseren Aufruf gemeldet hat. Sie haben ja auch viel mit dem Thema zu tun. Wie nehmen Sie sie denn wahr, die Welt der Jungs?
Also ich sehe schon, dass sich so jetzt einige Probleme da aufgetürmt haben. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten, also wir jetzt als wir Frauen, uns ja unter dem Aspekt der Geschlechterdifferenz und Geschlechtergleichheit ja sehr mit den Mädchen beschäftigt. Die Mädchen haben in den Schulen ganz glasklar aufgeholt, das ist eine Tatsache. Und das hat dazu geführt, dass die Jungs ja vielleicht ihren Vorsprung, den sie immer hatten, aufgrund der Zurücksetzung der Mädchen, weil wir hatten ja Stichwort Feminisierung der Bildung, aber vorher ein paar hundert Jahre Maskulinisierung der Bildung, um es mal ganz deutlich auf den Punkt zu bringen. Und seitdem sich das zunehmend in Wohlgefallen aufgelöst hat, die Mädchen also nachgezogen haben, ganz immens nachgezogen haben und die Jungs, also diejenigen sind, die Haupt- und Förderschulen bevölkern, überwiegend und die Mädchen beim Abitur gleichgezogen haben etc., kann man schon sagen, dass es Zeit wird, sich jetzt auch mal um die Jungs zu kümmern. Und wenn es auch unterschiedliche Entwicklungsweisen gibt, also bei den Jungs weiß man zum Beispiel, dass die sich einfach sprachlich nicht so schnell entwickeln wie Mädchen. Das hat auch hormonelle Gründe und Ähnliches. Dann muss man dann da einfach mehr tun. Und wenn man dann auch weiß, dass Jungs in einem viel höheren Maßen vor den viereckigen Kisten sitzen, dann muss man sich auch hinterher nicht wundern, wenn sie sprachlich nicht ganz so gut drauf sind.
Also auf der einen Seite, wenn ich richtig zugehört habe, hat es schon Struktur, weil das, was Sie die Feminisierung der Erziehung nennen, sich mehr und mehr durchgesetzt hat und dadurch die Jungs vielleicht weniger Ansprechpartner in den Erziehungseinrichtungen und Partner in dem Falle haben. Und auf der anderen Seite, die bewegen sich aber auch nicht, höchstens bis vor die Glotze.
Das ist jetzt natürlich im Extrem und das ist.
Ich habe es jetzt ein bisschen hart gesagt.
Ja, das ist aber auch natürlich ein bisschen schichtspezifisch. Aber wir haben heute in der Bildung nennt man das, was die früher das Mädchen vom Lande war, also das katholische Mädchen vom Lande vor 30, 40 Jahren, was also die größten Bildungsprobleme hatte. Das sind heute die Jungs mit Migrationshintergrund, die also die größten Bildungsprobleme haben.
Spielt also, sagen Sie, auch noch eine Menge anderes rein. Es ist nicht nur die Frage Jungs oder Mädchen, sondern es geht auch eine Frage der Schichtzugehörigkeit und vielleicht auch eine Frage einfach auch der Herkunft. Würden Sie gerade den Platz mit mir tauschen? Sind Sie so nett, dass ich neben Herrn Steden komme, der ja lange Jahre mit Jungs gearbeitet hat und ich glaube, das jetzt auch immer noch tut. Wie nehmen Sie denn die Welt der Jungs da wahr? Wo sehen Sie ein Problem?
Ja, ich sehe eigentlich hier einen Katalog von Wahrheiten, der hier dargeboten worden ist von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, dass das Potenzial, das Jungen zur Verfügung stehen, in unserem gegenwärtigen Bildungs- und Gesellschaftssystem nicht voll ausgeschöpft werden kann. Und wir, die wir aus dem Sport kommen, also zum Beispiel ich, habe immer gesagt, wir müssen nähere Kontakte zu Kindern und Jugendlichen haben und wo kann man die besser bekommen, wenn man mit ihnen unterwegs ist.
Ja, aber wenn Sie haben ja ganz viele Kontakte. Wo sehen Sie denn jetzt aus Ihrer Erfahrung eigentlich das Problem mit den Jungs? Oder der Jungs vielleicht eher?
Ja, in der Ansprache. Das heißt also, wenn Kindergärtnerinnen, Grundschullehrerinnen und auch in den weiterführenden Schulen hauptsächlich Frauen die Erziehung übernehmen, die ich von der Qualifikation nicht abwerten will, dann gehen bestimmte Erlebniswerte, die Jungen haben wollen, dabei verloren.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Sport.
Denn, aber da hatten wir gerade eine Sportlehrerin eben.
Ja, das
ist
eine.
Was ist anders, sagen Sie?
Für mich ist das eine Ringeltaube. Und die Hinwendung zum Sport und die Durchführung zum Sport ist an unseren Schulen total unterrepräsentiert. Da müsste eigentlich viel mehr gemacht werden. Der Sport müsste auch von Sportlehrern durchgeführt werden. Also keine Disqualifizierung der Frauen Sportlehrern, aber diese männlichen Dinge, dieser Kampfsport und das alles, das muss eigentlich mehr von Männern überbracht werden.
Also mehr das Raufen, die Raufenseite am Sport müsste stärker betont werden.
Ja, das ist meine Überzeugung und es gibt genug Sportarten. Wir haben hier in Bochum 400 Sportarten, die angeboten werden und die Zusammenarbeit da zwischen Schulen und Vereinen müsste im Sinne gerade der Jungen auch verbessert werden.
Und wenn Sie dann mit den Jungs im übertragenen Sinne raufen, ja, also ordentliche Kampfsport oder so in die Richtung gehen, dann ist alles okay, dann ist alles paletti?
Nein, wenn man mit ihnen unterwegs ist, dann erfährt man auch, wo ihre Wünsche sind und kann mit ihnen darüber reden. Und da ist es eben oft so in unserer Gesellschaft, dass sie aus von alleinerziehenden Frauen kommen und wenden sich dann an die Männer, Sportlehrer oder Betreuer, ne, mit ihren Wünschen und dass sie die nicht erfüllt bekommen.
Was sind denn das für Wünsche zum Beispiel?
Ja, das ist also Erlebnisvermittlung. Ich weiß, dass die Zahl der Klassenausflüge immer weiter zurückgegangen ist. Aus rechtlichen Problemen haben viele Lehrerinnen und Lehrer gesagt, diese Risiken übernehmen wir heute nicht mehr. Ich war in meinem Leben, 112 Reisen mit Kindern und Jugendlichen organisiert. Und wenn ich die Zahl der Jugendlichen mit der Zahl der Tage multipliziere, sind das 27.145.
Da waren Sie viel unterwegs. Und das ist das, Herr Steen, was zu kurz kommt. Also dieses Erleben, dieses Machen, dieses Tun, dieses, was Sie so im übertragenen Sinne jetzt raufen. Das heißt ja nicht unbedingt so körperliche Auseinandersetzungen, sondern so eher dieses vielleicht jeden Tag was anderes oder jemand, an dem man sich auch mal so ein bisschen reiben kann und so. Das ist es, wenn ich Sie richtig verstehe, was denen fehlt?
Ja, dies heraus aus dem theoretischen Teil des Schulunterrichts hinein in Sport und andere Erlebniswelten halte ich für Jungen gerade besonders wichtig.
Nehme ich mit zu Herrn Gesterkamp, Soziologe. Sie auch. Wem gehört denn diese Puppe? Ihnen? Och, jetzt nehmen wir die doch mal. Darf ich das eben noch vorziehen? Jetzt hat die kein Kleidchen an. Weiß ich nicht, ob ein Junge oder ein Mädchen ist. Frau Weiler, Sie haben ja auch was mitgebracht. Das soll doch jetzt nicht untergehen. Erzählen Sie mal. Das liegt da. Schönes, buntes Kleidchen.
Ja, ich sollte was mitbringen. Und wenn ich fantasievoll gewesen wäre, wäre ich Autorin von Romanen geworden und würde viel Geld verdienen. Und so muss ich Fachbücher schreiben. Deswegen ist es ein bisschen vielleicht...
Heute dürfen Sie.
Heute darf ich, genau. Ich habe gerade das Haus meiner Eltern ausgeräumt und bin auf meine alte Puppe, auf meine einzige Puppe gestoßen, die ich jemals besessen habe und habe gedacht, das ist so ein ganz schönes Symbol darüber, also wie ich sozusagen diese Geschlechterfragen eigentlich sehe, mit denen wir uns da beschäftigen, nämlich diese Puppe hat kein Geschlecht. Die hat nicht mal...
Mal gucken. Nee, hat nichts.
Gar nichts.
Weder noch.
Weder noch. Weder
ich habe jetzt gerade die Hose runtergezogen.
Hat nicht mal hinten Geschlecht.
Hat auch keinen Hintern. Nee.
Gar nichts von alledem. Und hat auch keine Haare, hat nur Gummihaare obendrauf. So, was ist es jetzt, ein Junge oder ein Mädchen?
Eine Puppe, würde ich sagen.
Ja, aber so darf man nicht aufwachsen. Kind kommt raus, erste Frage, ist es gesund? Zweite Frage, Junge oder Mädchen? Und dann geht's los. Dann kriegt das nämlich eine blaue Hose an und ist ein Junge. Und wenn man dem dann noch das Kleidchen überzieht, dann ist auf einmal ein Mädchen. Und genauso funktioniert das. Und deswegen würde ich sozusagen gerne mal so eine Gegenrede halten, auch zu dem, was der Kollege neben mir gesagt hat.
Herr Steen.
Es liegt nicht am biologischen Geschlecht in erster Linie, sondern es liegt daran sozusagen, welche Verhaltensweisen und welche Förderungen wir jeweils rüberbringen oder was wir für Rollen einnehmen. Wenn wir neue oder mehr Männer in die Grundschulen, in die Kitas kriegen, die dann wieder klassische Männerrollen an die Jungs weitergeben, weiß ich nicht, was wir gewonnen haben. Da haben wir mehr vom selben und gehen in die nächste Generation wieder mit den gleichen Rollenvorstellungen, die dann wieder verfestigt werden. Ja, also wenn wir mehr Männer in der Erziehung wollen, wenn wir mehr Männer im Kontakt mit Jungen wollen, das finde ich auch richtig, dann brauchen wir aber Männer, die eine größere Bandbreite von Männlichkeit, so wie Sie es eben gesagt haben, der Vater von den beiden Kindern, die sich dann eben nicht darauf festlegen lassen, dass sie das Toben übernehmen und den Sport übernehmen, weil Jungs dann wieder lernen, Frauen sind sanftmütig und die sorgen für mich und pusten mir das Knie, wenn es weh tut. Und wenn ich toben will, dann gehe ich zu dem Mann, weil Männer toben. Und dann gibt es die nächste Generation von klassischen Männlichkeiten und Weiblichkeiten. Und was wir eben in der Entwicklung der Gesellschaft im Moment sehr deutlich sehen, ist, dass die Einseitigkeiten nicht mehr gefragt sind und dass das ganz viel Schwierigkeiten macht, im Leben zurechtzukommen. Und ein Satz vielleicht noch auf der Seite der Mädchen. Durch 30 Jahre Frauenbewegung und Gleichstellungsarbeit haben wir durch die Entwicklung und das Aufbrechen von Rollen für Mädchen, die ja heute viel weiter sind, gesehen, dass die Mädchen viel besser vorankommen, weil sie eine größere Palette von Verhaltensweisen haben heutzutage und die Jungs eben sozusagen diese Erweiterung noch nicht haben und damit gerade kämpfen. Das heißt, wenn wir Männer in die Erziehung holen, die wieder nur klassische Männlichkeit reproduzieren, haben wir gar nichts gewonnen.
Also da muss sich was bewegen, Herr Gesterkamp. Vorlage für Sie. Aber lassen Sie noch mal gucken, Sie haben ja noch nichts sagen dürfen dazu jetzt. Aber bitte, wie Sie es denn wahrnehmen, die Welt der Jungs?
Ich fand das, was Herr Steden, also der Sporttrainer, gesagt hat, sehr interessant. Und da würde ich meiner Vorrednerin auch widersprechen, weil ich glaube, dieses Thema männlicher Bewegungsdrang ist schon ein wichtiges Thema, auch in den Schulen, in den Kindergärten. Frau Wallner hat recht, es geht natürlich nicht darum, Geschlechtsrollen, Stereotypen festzuschreiben, aber ich habe ja hier eine Schwalbe mitgebracht. Also Jungs sind immer die Störer in der Schule und ich glaube, dass viele...
Eine papiergefaltete, ne? Die man so wunderbar irgendwo hinschmeißen kann und dann, wer war das?
Ja, so. Oh. Ja.
Er war es, Herr Gesterkamp.
Ich habe die nicht gebaut übrigens, haben hier die Kollegen vom WDR freundlicherweise gemacht, aber egal.
Ist diese Schwalbenbau-Vergangenheit so lange her, dass Sie nicht mehr wissen, wie das geht? Herr Gesterkamp, halten Sie, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrechen muss, halten Sie den Gedanken fest und gleich steigen wir an genau der Stelle wieder ein. Ja, danke. Dankeschön. Das war Farfarello live mit Hallo Ü-Wagen hier in Bochum am Bermuda-Dreieck in der Kortumstraße. Direkt am Aufgang der U-Bahn-Station Engelbertbrunn mit dem Thema Brauchen Jungs Männer? Und in der ersten Stunde wurde eins vor allen Dingen klar. Ja, brauchen sie. Wofür genau? Ja, das ist so die Frage. Ne? Ist das alles so aufgeteilt? Wir brauchen die Jungs, die Männer dafür und wir brauchen die Frauen dafür. Aber dass die Jungs offensichtlich in hohem Maße verunsichert sind und nicht so richtig wissen, wohin eigentlich und in welche Richtung und dass daraus zum Teil auch ganz viel Aggression erwächst. Ja, das wurde dann auch schon deutlich. Aber Frau Wallner, Erziehungswissenschaftlerin, ich gucke sie jetzt gerade an, und Autorin, sagte, naja, also Männer schlechthin, das kann es irgendwie nicht sein, wenn die so sind wie bisher, beziehungsweise wie sie in langen Jahren waren, dann ist eigentlich nichts gewonnen, wenn mehr Männer dieser Art in die Erziehungsstätten Einzug halten, wo sie übrigens wirklich wahre Exoten sind. Also Herr Weber-Heggemann, den wir ja heute sitzen haben, der Erzieher ist ein richtiger Exot. Gucken Sie ihn sich gut an. Also Männer in Kindergärten und Kindertagesstätten sind wirklich eine verschwindende geringe Minderheit. Und sie werden nicht mehr. Hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie ein Anrufer gesagt hat, der erzählt hat aus seiner Erfahrung, dass er auch gar nicht so wahnsinnig gerne gesehen ist als Erzieher. Weil viele dann das Gefühl haben, oh, da kommt aber was durcheinander, wenn Männer jetzt plötzlich hier auftauchen und irgendwie so, wie wir es immer gemacht haben. Ja, da stellt sich ja jetzt die Frage, woran liegt denn das ganze Dilemma, wenn es denn eins ist? Wer ist denn schuld im Klartext? Ich möchte gerne Mara Peschkes zitieren, die angerufen hat aus Mönchengladbach und sagt, naja, da nimmt die Sendung aber gerade eine fatale Wendung, wir sind nämlich alle wichtig. Es wurde jetzt mehrfach der Eindruck erweckt, als wenn das, was Männer sagen, an erster Stelle steht. In der Gesellschaft erziehen meistens Frauen die Kinder. Und wenn sie immer sagen, das muss Papa entscheiden, dann kommt das bei dem Kind an, als sei Mamas Wort von minderer Qualität. Wir müssen uns also nicht darüber wundern, wie es in der Gesellschaft läuft, da wir unsere Kinder schon in diese Richtung konditionieren. Und Christian Klauser hat sich gemeldet und erzählt, dass er angehender Erzieher ist und im Umgang mit Kindern, sowohl mit Jungs als auch Mädchen, feststellt, dass die sich ganz gern mit ihm auseinandersetzen, weil, wie er sagt, die neugierig sind und einen Platz im Gefüge der sozialen Rollen, auch der Geschlechterrollen, finden wollen. Für Herrn Klauser liegt das Problem des geringen männlichen Anteils in sozialen Berufen aber woanders. Er sagt, wenn ich mir die zugegebenermaßen klischeehaften Unterschiede zwischen Männern und Frauen anschaue, dann bin ich sogar froh, dass der eine oder andere Mann keinen sozialen Beruf hat. Denn im Durchschnitt eignen sich Männer nicht als Vorbilder. Da sind wir ja, Buh kommt da, ne? Aus dem Publikum. Kommen Sie hoch und erzählen Sie das Buh auch so richtig, ne? Bitte, lade ich Sie ganz herzlich ein. Kommen Sie, setzen sich. Sie möchten, kommen Sie her. Kommen Sie, wenn Sie aufstehen und ein bisschen näher kommen. Ja, natürlich, einer nach dem anderen, klar. Sagen Sie Ihren Namen, bleiben Sie doch hier.
Ja, mein Name ist Herbert Gernert und ich bin ein bisschen erschrocken darüber, was unsere Wissenschaftlerin gerade über die Männer sagt.
Wir gucken Frau Wallner an.
Ja, weil ich der Meinung bin, Ihre Frage kann ich mit einem Satz beantworten, das Thema heute. Wie soll ein Junge, der einen Mann nicht kennenlernt, wie soll der denn seine Eigenschaften im Leben, die typisch für einen Mann sind, die ihm nicht anerzogen worden sind.
Nämlich?
Ich sag einfach mal, Ich sag mal, Eisenmann spielen zum Beispiel. Spielen, sich kloppen, typische männliche Eigenschaften. Das hat
ja, ist es das?
Ich glaube ja. Und das muss ja nichts Negatives sein, sondern gewisse Dinge, die einfach erfahrungsgemäß der Mann mehr hat. Allerdings auch die Erfahrung, wie soll ich denn eine Frau in Zukunft lieben und respektieren, wenn ich meine Rolle als Mann nicht gefunden habe? Das ist meine Antwort auf diese
Frage. Ganz klare Verunsicherung, wenn eben keine männlichen Vorbilder da sind. Dankeschön. Sagen Sie auch Ihren Namen.
Ja, ich heiße Silvia und...
Weiter?
Kostcheva. Ja, und ich bin in vielen Hinsichten betroffen, weil ich habe eine Tochter, die ist 25 und einen Sohn, der ist 13. Die sind beide fast wie Einzelkinder aufgewachsen und meine Tochter schon fast so groß war, als der Kleine kam. Und ich bin alleinerziehend fast die ganzen Jahre. Und ja, außerdem bin ich Tischler, eine Frau im Männerberuf. Daher kenne ich auch die Probleme, die Erzieher haben, jetzt in die Frauenwelt da irgendwie einzudringen. Und ich möchte sagen, dass das schon vom Logischen, also für mich logisch ist, dass ein Mann dazugehört, weil das ist natürlich, man ist unausgeglichen ohne einen Vater, ohne die männliche Seite. Und das ist unnatürlich und dann kann es nur irgendwie krank sein.
Was glauben Sie denn, woran das liegt, dass so wenig Männer in der Jungswelt vorhanden sind?
Das weiß ich nicht. Vielleicht warum, weil die Frauen so stark geworden sind und sich von den Männern ja auch zu Recht, aber so einfach, bloß kein Bock mehr oder so. Ich will das jetzt alleine machen.
Weil die Frauen sich verändert haben.
Ja, und unterdrückt gefühlt haben auch, denke ich, dass das auch was damit zu tun hat. Dass sie sich so ein bisschen jetzt freigeschüttelt haben und das jetzt selbst in die Hand nehmen können und das so ausartet, ja. Krank ist es auf alle Fälle.
Also gut finden Sie es nicht, aber es ist vollkommen nachvollziehbar, wenn die Frauen sich bewegen, wenn ich Sie richtig verstehe, also falls ich jetzt falsch interpretiere, schreien Sie sofort Aua, wenn die Frauen sich bewegen und sich bewegt haben in den letzten Jahrzehnten und die Männer sich nicht bewegt haben oder weniger bewegt haben, dann klafft das auseinander und dann kommt dabei raus, dass es zusammen schlecht geht.
Dann mutiert das, ja. Dann, ja.
Dankeschön. Sagen Sie Ihren Namen?
Martin Rose.
Was glauben Sie denn, woran das liegt? Dass so wenig Männer vorhanden sind in der Jungswelt?
Ich würde die freie Rede bevorzugen. Ich bin ein Mitglied vom Väteraufbruch in Duisburg und somit auch vom Väteraufbruch in ganz Deutschland mit 150 Kreisgruppen.
Ja, aber wir sind jetzt mitten im Thema und ich fände es ganz schön, wenn Sie da mitmachen würden.
Da möchte ich gerne mitmachen und ich vermisse bei den Personen auf dem Podium nach einer Stunde Diskussion den doch wichtigen Hinweis auf die Tatsache, dass in Deutschland ungefähr 40% der Kinder in getrennten Familien aufwachsen. In Großstädten sind es um die 60%. Und insofern sind wichtige Aspekte in der Diskussion bisher weggefallen. Wir haben bisher einen breiten Konsens, dass selbstverständlich Kinder...
Dann bringen Sie die doch jetzt rein.
Selbstverständlich Kinder Väter und Mütter brauchen. Nur die gesetzlichen Voraussetzungen sind in Deutschland nicht gegeben. In der Schweiz gibt es seit einem Jahr die Koedukation. Das ist in Deutschland zurzeit noch nicht der Fall.
Was meinen Sie? In welchem Bereich? Klar, Jungs und Mädchen werden in Schulen gemeinsam unterrichtet. Was meinen Sie?
Die Grundlage für die Erziehung und für die Situation an Schulen und Kindergärten ist immer unser Rechtssystem. Und insofern ist der Hinweis, glaube ich, berechtigt auf die gesetzlichen Grundlagen. Wir haben in den letzten 50 Jahren, seit 1957, eine starke Veränderung gehabt in den Paragraphen im BGB. Insbesondere im 1626, der fünfmal geändert worden ist in den letzten 52 Jahren.
In dem, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Männer benachteiligt werden. Darf ich Sie, sagen Sie, darf ich Sie Ihnen vorschlagen, das als Thema vorzuschlagen, weil heute ist das Thema ein bisschen anders. Ich merke sehr, dass Ihnen das ganz wichtig ist und das ist auch völlig in Ordnung. Diese Themen hier bei uns kommen von Hörerinnen und Hörern und deswegen schlagen Sie dieses Thema doch vor. Ja, es greift ineinander, aber ich würde jetzt gerne an dem Punkt in der Diskussion weitermachen. Wollen Sie an dem Punkt mit einsteigen, aber dann nehmen wir das Thema, das wir heute haben. Jetzt lassen Sie die Paragraphen mal beiseite. Was glauben Sie denn, woran das liegt? Was glauben Sie, woran das liegt, dass die Situation so ist? Die Dame vor Ihnen hat gerade gesagt, die Frauen haben sich in den letzten Jahren bewegt, letzten Jahrzehnten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, die Männer haben sich weniger bewegt und das klafft einfach auseinander. Und so kommt die Situation zustande.
ich will ganz gerne diese Frage beantworten, dennoch den Bogen schlagen. Es liegt an den Gesetzen. Wir haben in Deutschland eine Grundlage in der Gesellschaft, die im BGB kodifiziert ist. Und die Trennungen, die wir heute haben, und die Söhne und Jungen, die Jungs also, die ohne Väter aufwachsen, das ist sehr wohl genau das Thema hier bei Hallo Ü-Wagen. Warum und brauchen Jungs Väter, Mütter? Ja. Natürlich sagen alle ja, nur die sind nicht da.
Warum sind die nicht da?
Weil die Väter durch Willkür in Familiengerichten von den eigenen Kindern ferngehalten werden.
Ihre Meinung. Dankeschön. Darf ich Sie dazu nehmen? Wie heißen Sie?
Werner Schlegel. Ich bin unter anderem Buchautor, Schriftsteller, schreibe mit meiner Frau zusammen Bücher, bin aber auch Gewerkschaftsfunktionär bei Verdi. Und einer der ganz wesentlichen Gründe ist, dass wir vor allem in Kindertagesstätten, in Grundschulen keine Frauen haben.
Keine Männer haben.
Keine Männer haben, Entschuldigung, weil die Verdienstmöglichkeiten da extrem niedrig sind. Und es sind sehr wenige Männer bereit, da fängt es schon mal an, für diese niedrigen Verdienste zu arbeiten. Das Zweite ist, sie können keine Karriere machen in diesen Berufen. Wenn sie in der Grundschule sind, dann sind sie in der Grundschule und dann bleiben sie in der Grundschule als Lehrerin. In der Kita, welche Möglichkeiten haben sie? Sie können allenfalls mal die Leitung einer Kita übernehmen. Das ist es. Das sind weder keine Berufe, mit denen sie renommieren können. Und das ist ein ganz großes Versagen, vor allem in der deutschen Gesellschaft, meiner Meinung nach. Wir haben andere Länder, Frankreich, skandinavischen Länder, wo Erzieherin ein absolut hochwertig angesiedelter Beruf ist, mit zum Teil abgeschlossenen Studien. Anders, ohne Studium kommen sie gar nicht rein. Bei uns sind diese Berufe und ist dieser ganze Erziehungsbereich sehr niedrig angesiedelt, auch leider immer noch in der öffentlichen Meinung. Und das ist ein ganz großes Problem. Und solange da nichts geändert wird, bessere Verdienste, bessere Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit besser anerkannt, solange werden sie wahrscheinlich auch keine Männer finden, denn die Männer wollen Karriere machen. Die Männer wollen groß werden, die wollen groß rauskommen. Das können sie in der Kita nicht. Das ist eines von mehreren Problemen, aber ein ganz wichtiges auch.
Also ganz klar eine wirtschaftspolitische Frage, sagen Sie.
Ja, ja. Das ist, offensichtlich ist es auch nicht gewollt, dass diese Berufe mehr anerkannt werden. Fragen Sie doch mal, wir haben ja gerade jetzt von der Gewerkschaft aus die Kita-Streiks gehabt, der erste überhaupt, den es gegeben hat. Dann fragen Sie doch mal, wenn Sie da mit den Beschäftigten sprechen, die fühlen sich gesellschaftlich nicht anerkannt in dem Beruf.
Weil sie so schlecht bezahlt werden.
Das ist eine Äußerung dann. Das ist eine der Äußerungen.
Das ist ein deutliches Zeichen dafür.
Aber sie werden auch sonst nicht anerkannt. Gehen Sie mal irgendwo in einem Freundeskreis, gehen Sie mal irgendwo auf eine Party und sagt der eine, ich bin Investmentbanker. Wow, trotz Finanzkrise. Sagen Sie mal, ich bin Erzieher oder Erzieherin. Ach ja.
Herr Weber-Hengemann, jetzt muss ich ja wieder zu Ihnen. Haben Sie zugehört? Ist das so?
Ist das so? Ja, ganz bestimmt. Na, und wenn ich mir jetzt dieses neue Kinderbildungsgesetz Kibitz angucke, was nur ein Spargesetz ist, da gebe ich dem Vorredner recht, die Rahmenbedingungen sind beschissen.
Das heißt also, die Männer wollen, hat der Hörer gerade gesagt, die Männer wollen Karriere machen, die Männer wollen mehr verdienen. Ja. Und deshalb gehen sie eben auch so ungerne in diese Berufe.
Ich habe da eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Bei meinem zweiten Sohn war ich im Erziehungsurlaub und war anderthalb Jahre Hausmann. Und das hat mir sehr gut gefallen, bis ich irgendwann gemerkt habe, boah, das geht mir auf den Keks. Das Einzige, was ich den ganzen Tag mache, ist waschen, putzen, sauber machen, das Chaos wieder in Ordnung bringen. Irgendwann sind die Kinder wieder da und dann ist das Chaos wieder da und dann darf ich wieder neu anfangen. Also ich kann jede Frau verstehen, die sagt, meine Güte, ist das ein scheiß Job, ist das ein stressiger Job, Hausfrau? Und ich glaube, für mich ist da ein großer Unterschied. Der Vorredner sagte, Männer wollen Karriere machen, sie wollen was produzieren, sie wollen was herstellen, was zeigen, hier, das habe ich geleistet, das habe ich gemacht. Das können die zu Hause nicht. Und das können die auch nicht im Kindergarten. Ne? Weil das ganz andere Arbeit ist, was ganz anderes halt. Und deswegen glaube ich, ist meine persönliche Meinung, das ist auch so ein Grund, warum Männer mit Themen Erziehung, wenn es nicht gerade Schule ist, aber mit Themen Erziehung, Kindergarten oder Haushalt, Hausmann sein, eher ein bisschen Probleme haben. Aber ich möchte noch was anderes sagen. Ja? Und das brennt mir schon die ganze Zeit unter den...
Ach, Sie haben was dabei, genau.
Ganz am Anfang wurde dieses Klischee jetzt einfach mal in den Raum gestellt. Ja, die Männer, die sind zum Toben da. Und dann hatten wir auch einen Vater, den Sie gefragt haben, der gesagt hat, ja, ich seh mich aber eigentlich nicht nur so, ich sehe auch die andere Seite. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, das steht jetzt immer noch so im Raum hier. Und das finde ich ein bisschen schade, ich möchte ihm auch mal widersprechen. Und ich habe meine Ratte mitgebracht, das ist Atte, die Ratte.
Ein Plüschtier übrigens.
Ein Plüschtier, was man auf die Hand ziehen kann, mit dem man wunderschön schmusen kann. Genau.
Sie können da mit den Händen rein und dann kann. Aha, genau. Ja, okay, dann kann sich's bewegen.
Die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe oder immer noch arbeite, die lieben die. Weil die Atte nämlich zum einen sehr zart sein kann, sehr schön schmusen kann. Und ich frage dann immer, wie weit darf ich gehen? Darf ich an den Händen anfangen? Darf ich ein bisschen weiter gehen? Dann schnuppert die Atte mal und so weiter. Aber die Atte kann auch beißen. Ja, die kann auch richtig schön zulangen. Die kann also beides sein. Die kann sehr zart sein, die kann zart und zärtlich sein, die kann aber auch sehr wild sein und auch ein bisschen aggressiv sein, ein bisschen unberechenbar sein. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen, wo wir als Männer hin müssen, wo wir aber als Frauen, nicht wir, also wo die Frauen zum Beispiel in Kitas auch hin müssen, dass sie diese beiden Seiten haben. Der Mann hat nicht nur die Seite, ich bin wild und ich tobe mit den Kindern, sondern der Mann hat genauso die Seite, ich kann sehr zärtlich sein mit den Kindern. Das ist ein Thema, ne, wo wir vielleicht auch ganz schnell aufpassen müssen, dass wir in so einen Grenzbereich reinkommen. Gibt es ja leider immer wieder, dass da letztendlich dann auch in Richtung sexuelle Vergehen da falsch gegangen wird. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, der Mann kann das beides. Ne? Der kann diese wilde Seite, die die Jungen sehr stark anspricht, machen mit den Kindern. Und er kann aber genauso gut zärtlich sein. Und das ist das letztendlich, was die Jungs auch brauchen, auch in den Kitas, dass auch diese Seite angesprochen wird.
Nehme ich mit zur Hengestakamp. Jetzt dürfen sie endlich. Das haben wir ja schon gesammelt. Ne? Also die Frauen haben sich bewegt, die Männer haben sich weniger bewegt. Die Frauen müssen sehen, dass die Männer sich in eine Richtung bewegen, wo sie vielleicht nicht so gerne, ja, was sie nicht so gerne hergeben, was sie bislang hatten. Herr Gestakamp, jetzt sind Sie dran, Soziologe.
Ich fand das Bild jetzt von meinem Vorredner mit der vielseitigen Ratte sehr interessant. Ich glaube, da geht es für beide Geschlechter darum, dass sie zart, einfühlsam, aber eben auch aggressiv, sportlich sein können. Das gilt für Frauen wie für Männer. Und bei vielen Erzieherinnen, Pädagoginnen werden Jungs als Störer betrachtet. Das wollte ich ja mit dieser Papierschwalbe vorhin auch zum Ausdruck bringen. Männlicher Bewegungsdrang wird nicht so gern gesehen in Schulen, in Kitas. Jungs wollen cool, witzig und faul sein, wollen kein Streber sein. Und insofern ist die Arbeit, die hier in den Sportvereinen gemacht wird, sehr anerkennenswert und auch ein Gegengewicht zu den Defiziten der Erziehungseinrichtungen. Was die den Anteil der Erzieher, dass es zu wenig Männer gibt und auch an den Grundschulen zu wenig Männer gibt, der Anteil ist ja sogar gesunken. Glaube ich, da geht es genau wie bei der Frauenförderung in den Betrieben darum, dass Männer eine Art nennenswerte Masse werden. Genau wie Frauen in den Unternehmen eben langsam mehr werden, müssen eben mehr Männer in diese Einrichtung. Und deswegen ist auch der Hinweis auf den Erzieherinnenstreik sehr wichtig, weil solange diese Berufe schlecht angesehen sind, schlecht entlohnt sind, interessieren sich Männer nicht dafür. Aber ich glaube, dass man da einfach an den gesellschaftlichen Bildern, an den Werten arbeiten muss. Es gibt ja ein bundesweites Projekt Neue Wege für Jungs, was das versucht, von Ministerin von der Leyen initiiert, wo also Jungs ein mehrdimensionales Rollenbild im Sinne der Ratte, wie wir das eben hatten, vermittelt bekommen. Das kann dann aber auch nicht darum gehen, wie ich es teilweise in den Schulen erlebt habe, dass dann die Jungs am Girls Day, also an diesem letzten Wochenende im letzten Woche im April ist ja immer dieser Girls Day und da gibt es auch den Boys Day jetzt und dann lernen die Jungs in der Schule Spaghetti kochen und putzen und bügeln. Damit wird man Jungs nicht erreichen, weil das ist kein schönes Bild, wenn man den Jungs jetzt klar macht, hier, ihr sollt im Haushalt helfen, also ihr sollt im Haushalt was machen, ihnen ein Rollenbild vorzuleben, von dem sich die Frauen gerade verabschieden. Das kann ja nicht die Perspektive sein. Es geht um die Ganzheitlichkeit, dass man aggressiv sein kann, bewegungsstark sein kann, aber eben auch zart und einfühlsam. Also um diese Ganzheitlichkeit geht es mir. Übrigens auch in der Väterdiskussion ist das ja so. Auch bei den Vätern geht es um die nennenswerte Masse in den Kindertagesstätten, dass sie einfach in nennenswerter Zahl da aktiv werden. Und wenn die Väter in den Kindertagesstätten aber nur dazu dienen, den Grill anzuzünden oder die Wände zu streichen, dann ist das eben keine Väterarbeit in Kindergärten, sondern da werden sie als Handwerker missbraucht. Und man kann auch die Elternratssitzung im Kindergarten nicht nachmittags stattfinden lassen, wenn die Väter den ganzen Tag arbeiten. Also da fehlt einfach das männliche Element und das ist in den in der Ausbildung der Lehrerinnen und Erzieherinnen auch nicht genügend verankert, dass Männer überhaupt eine Rolle spielen sollen. Das gilt für die Elternarbeit, das gilt aber erst recht natürlich für die Arbeit mit den Jungs.
Ich bleibe noch an einem Satz hängen, den Sie da so gesagt haben. Wenn wir mehr Männer in die Erziehungseinrichtungen haben wollen, dann muss das eben auch besser bezahlt werden, sonst erreichen wir die nicht. Das ist ja interessant. Also Frauen machen das seit Jahrzehnten für ganz wenig Geld. Und das ist immer ganz interessant, sich das auch vorzustellen. Wenn wir Männer drin haben wollen, ja, dann müssen wir mehr bezahlen. Das ist ja wirklich auch ein pfiffiger Gedanke. Frau Wallner, ich komme jetzt gleich neben Sie, aber Farfarello scharrt schon mit den Hufen und ich freue mich schon auf Sie, ehrlich gesagt. Bitte, Farfarello. Farfarello. Inka Beden aus Münster hat sich gemeldet und sagt, als Mann in die Kindererziehung einzusteigen, ist einfach unattraktiv. Pädagogische Berufe sind von Anfang an Frauensache, da sie keine Anerkennung und kein Geld anbringen. Genau das, was ja eben auch in hohem Maße von Ihnen gekommen ist. Und Monika Brandt aus Mönchengladbach gibt zu bedenken, sie bittet mich, auf die Sprache der Männer am Mikrofon, insbesondere auf die der Experten zu hören. Da sind Sie jetzt alle an, müssen Sie sich jetzt mal die Ohren aufklappen. Diese wiederholen nämlich ständig, Kinder sollen von Männern lernen, dass noch mehr möglich ist, als sie mit Frauen erleben. Dieses Mehr klingt dem Sinn nach immer wie besser. Statt zu sagen, Mädchen und Jungs lernen von Männern etwas anderes als von Frauen. Warum können wir nicht akzeptieren, sagt sie, dass Männer sich verändern? Diese ganze Diskussion dreht sich um ein Männerbild, das sich auflöst. Es klingt so krampfhaft nach der guten alten Zeit. Wir Frauen wollen doch auch, dass sich die Männer verändern. Das Schlimme ist aber, wenn ich selber einem verständnisvollen, emotionalen Mann gegenüberstehe, dann denke ich auch oft ganz leise erstmal, Weichei? Der alte Familienpatriarch, der nur für die Ernährung da war, war im Grunde doch ein armes Würstchen. Sind auch seine eigenen Kinder entgangen. Also Frau Brandt, vielen Dank von dieser Stelle ganz besonders für Ihren Hinweis und die Ehrlichkeit und Offenheit dieses leisen Gedankens, den, glaube ich, ganz viele Frauen kennen. Wenn sie mal so wirklich in sich reinhören, wenn die Männer dann tatsächlich anders kommen. Ne, Frau Wallner, oder?
Das ist eine fiese Frage. Ich persönlich, nee, ich denke das nicht so. Nein, ich glaube, also ich würde gerne mal auf diesen Punkt zurück mit dem, also es reduziert sich immer alles sehr stark auf die Frage einfach der Biologie. Brauchen wir mehr Männer in den Kitas, brauchen wir mehr Männer in den Grundschulen? Und ich möchte.
Frau Brandt sagt, wir brauchen andere.
Ja, und ich würde genau dafür gerne nochmal die Lanze brechen, zu sagen, mehr Männer in diese sozialen Berufe, das ist die Voraussetzung. Und da geht's dann eigentlich erst los. Und die Arbeit, die dann losgeht, die kann nur losgehen, weil Männer und Frauen dann gemeinsam Mädchen und Jungen erziehen. Und dann ist aber die Entwicklungsaufgabe, dass diese Erzieher und Erzieherinnen oder Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen gemeinsam an der Frage von Geschlechterpädagogik arbeiten und der Frage, was wollen wir eigentlich den Mädchen und den Jungs für Rollen vorleben? Also, wie wollen wir das aufteilen? Wer ist sozusagen für die harte Hand zuständig? Wer ist für die weiche Hand zuständig? Und wie kriegen wir das hin, als Männer und Frauen gemeinsam Mädchen und Jungen vorzuleben, dass Männer und Frauen beides können? Und dann brechen wir solche Rollenvorstellungen auf. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Männer in den Einrichtungen, weil Frauen können sozusagen ja nicht in Abwesenheit von Männern den Mädchen und Jungen beibringen, dass Jungs oder dass Männer auch andere Rollen haben können. Aber die Arbeit fängt an dem Teil an, wo dann alle gemeinsam sich darüber Gedanken machen müssen, wie wollen wir uns gegenüber Mädchen und Jungen verhalten, dass die mal andere Eindrücke kriegen, als Männer machen nur das und Frauen machen nur das. Und eine aktuelle Untersuchung vielleicht nochmal dazu. Der Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Institut in Hannover hat gerade eine repräsentative Untersuchung gemacht,
hat 8000 Schüler, Grundschüler und Grundschülerinnen befragt danach, ob sie in Bezug auf das Sozialverhalten ihnen selber gegenüber, in Bezug auf die Beurteilung ihrer Leistung und in Bezug auf die Methodik des Unterrichts Lehrer oder Lehrerinnen besser finden. Es ging um Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen, also über diese Grundschullehrer, die uns fehlen, über die wir gerade reden. Und das Interessante ist, dass dabei rausgekommen ist, auch die Jungs haben in gleicher Weise wie die Mädchen gesagt, die Lehrer mögen sie weniger als die Lehrerinnen, weil die Lehrer ihnen weniger Zuneigung zeigen, weil die Lehrer für sie aus ihrer Sicht einen schlechteren, uninteressanteren Unterricht machen und weil sie sich schlechter benoten, auch die Jungs. Was ja einfach nochmal ein Hinweis darauf ist, dass es nicht reicht, einfach nur Lehrer zu haben, sondern wir brauchen Lehrer, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und anders mit den Jungs umgehen als bisher offensichtlich. Also Mann allein reicht nicht.
Es ist nicht die alleinige Geschlechtszugehörigkeit, sondern es ist die Frage, welcher ist das? Wer will anfangen? Herr Gesterkamp.
Ja, Mann alleine reicht nicht, da hat Frau Wallner recht. Trotzdem kann ich da nicht ganz Ihre Einschätzung teilen, dass es gar nicht darauf ankommt, welches Geschlecht Pädagogen, Pädagoginnen haben. Diese geschlechtersensible Pädagogik, die gefordert wird, die hat ja was zu tun mit den mit der Sensibilität, ja, diese versteckten Rollenzuschreibungen zu erkennen. Das gilt natürlich auch umgekehrt für Mädchen. Also meine Tochter hat vor Jahren mal eine Mathearbeit verhauen, weil der Lehrer, es war ein Outdoor-Typ, in Mathe-Textaufgaben immer von Seilwinden, Seilrutschen gesprochen hat. Und dann sollten die Mädchen das berechnen und die wussten überhaupt nicht, was eine Seilwinde ist. Und umgekehrt ist es eben so, dass Lehrerinnen vielleicht manchmal in Deutsch die falschen Bücher lesen. Vielleicht kommt da zu wenig Comic, zu wenig Abenteuer vor. Ich habe vor kurzem einen schönen Bericht gelesen über einen Buchhändler in Schwaben, der jetzt speziell eine Jungensecke in seiner Buchhandlung eingerichtet hat. Man kann jetzt nicht einfach nur klagen darüber, dass Jungs keine Bücher lesen, sondern es hat vielleicht auch was damit zu tun, was ihnen vorgesetzt wird, in der Schule wie auch in der Buchhandlung.
Stimmt doch gar nicht, höre ich da. Wer sagt das? Kommen Sie doch ein bisschen näher. Nee, wollen Sie nicht? Soll ich zu Ihnen kommen? Macht nichts. Ich habe ja zwei Füße. Nee, lieber nicht. Dann sagen Sie doch was dazu. Sie werden sich gerade gemeldet.
Der Soziologe hat im vorletzten Gespräch was ganz Wichtiges gesagt. Er sagte nämlich, die Schüler möchten nicht Streber sein. Das ist doch interessant, dass die Jungs bis zum gewissen Alter nicht Streber sein wollen.
Aber dann wollen sie Karriere machen.
Und das fand ich interessant. Da fühlen sie sich nämlich in die Geldverdienrolle reingedrängt, entfernen sich automatisch von der Familie. Und ich bin der Meinung, die Familie müsste eigentlich der Mittelpunkt dann immer noch sein. Und dann machen die Männer einen Fehler, für meine Begriffe, dass sie sagen, jetzt will ich Karriere machen, Geld verdienen, benötigen mehr Zeit, vernachlässigen die Familie. Trennung der Familie ist vorprogrammiert für meine Begriffe. Und deswegen fand ich das gut, was er gerade sagte. Das lag mir auf der Zunge, dass ich darauf antworten konnte.
Sagen Sie nochmal Ihren Namen.
Ja, mein Name ist Herbert Gernert.
Herr Gernert, danke. Lag Ihnen das auch auf der Zunge oder was Ähnliches? Sie haben gerade so geguckt.
Ganz anderes auf der Zunge. Und zwar geht es darum, ich bin alleinerziehend mit 3 Söhnen. Und habe damals meinen zweiten Sohn, der mittlerweile 18 Jahre alt ist, bei seinem Vater gelassen. Also der hat die Erziehung übernommen. Und auf jeden Fall war es so, dass das total exotisch angesehen wurde. Also der wurde gelobt und das finden wir ja so toll, dass der Vater die Erziehung übernimmt. Also es war sowas Besonderes, was bei einer Frau ganz selbstverständlich ist. Ich wurde als Rabenmutter degradiert. Wie kann die ihr Kind beim Vater lassen? Weil es ging mir psychisch und physisch nicht so gut und ich fand, mein Sohn war da besser aufgehoben bei dem Mann. Ne? Und er ist bis heute, er ist 18 Jahre alt, er lebt immer noch bei seinem Vater, ihm geht's wunderbar. Und nur, warum ist das so was Besonderes? Was bei einer Frau ganz natürlich ist, bei einem Mann ist es was ganz Tolles. Ne? Also die Nachbarn, die kommen mit Kuchen, die kommen mit Essen, damit der arme Mann, ne, der ja so überfordert ist mit der Kindererziehung, ne? Also der wird so gelobt, was bei einer Frau ganz normal ist.
Hätte Ihnen auch ganz gut getan, wenn die Nachbarn da mal angekommen wären, ne? Könnte ich mir vorstellen. Sagen Sie Ihren Namen?
Tina Hartwig.
Ja, Herr Gerner?
Ich finde, die Dame ist ein Paradebeispiel dafür, wie oftmals Männer bevorzugt werden. Das heißt, oh, der ist aber klasse, der ist aber toll. Und ich denke mir, ich komme wieder auf das Stichwort Liebe. Es ist doch wunderbar, wenn man sich ergänzt, als Mann und als Frau. Wenn die Frau schwach ist, dass sie sagen kann, jetzt nimm du das mal ein bisschen in die Hand, und umgekehrt allerdings genauso, dass der Mann sagt, boah, ich habe im Moment gerade eine Krise, jetzt brauche ich die Kraft von dir. Das ist auch das, was die Partnerschaft stärkt.
Ist ja offensichtlich auch super, wenn das klappt ohne bestehende Partnerschaft. Immerhin, die Elternschaft bleibt ja bestehen. Sagen Sie nochmal Ihren Namen.
Sylvia Kostcheva. Also das ist eigentlich, was ich auch sagen wollte, dass ja, meine Kinder, die sind auch so ein perfektes Beispiel. Meine Tochter, die ist ja halt so, wie ich schon sagte, die Große. Und die sind beide gleich intelligent, also sehr intelligent, also in Mathe super und so. Und sie hatte früher in Deutsch Schwierigkeiten, aber hat dann ihr Abi gemacht, und bei ihr war das alles so easy, so pflegeleicht und so. Und mein Sohn, der hat so total die Probleme, ne? Also bei ihm wurde der ADS festgestellt und er soll Pillen schlucken. Und hast nicht gesehen. Und für mich war das auch immer total schwer, ihn zu motivieren. Und also ganz anders wie bei meiner Tochter. Und klar hat sie ihr, der Vater, gefehlt, aber ihn noch viel, viel mehr. Ne? Also das habe ich, das sehe ich an ihm. Also der macht nie die gleiche Entwicklung wie meine Tochter durch. Ne?
Wie kommen wir denn? Haben Sie eine Idee oder eine Vorstellung oder einen Wunsch, wie wir da rauskommen?
Ja, natürlich, dass Männer sich mehr zu in der Familie sind und von diesem Männerding da runterkommen. Und ja, auch, dass Frauen sich bewusst werden, dass Väter so wichtig sind und nicht einfach den Vater so schnell wegschicken oder, keine Ahnung, ihm das nicht gewähren, mit seinen Kindern zu sein. Weil, was der Herr sagte, das Zusammenraufen ist wichtig. Also so diese klaren Linien, was so in meiner Generation so angesagt war, diese Autoritätsmist und so, da hatte ich immer Probleme mit. Das war dann auch ein Problem, aber das ist dann auch mutiert sozusagen. Ne? Und also das muss ausgeglichen sein, und die Familien müssen einfach heile sein. Sie müssen Mutter und Vater da sein, und die müssen einfach harmonisch zusammen leben, so wie sie Natur.
Wenn es das auf Rezept gäbe, ja, das wäre doch super, oder? Das weiß ich aber nicht, wer das irgendwie verordnen kann, ehrlich gesagt. Wie kommen wir, was glauben Sie denn, also mit der heilen Familie, das kriegen wir irgendwie, glaube ich, nicht hin. Aber vielleicht lassen Sie uns doch einfach mal ein bisschen darüber spekulieren. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist zu erwarten, dass nun die Erziehungsberufe zum Beispiel so viel besser bezahlt werden, dass es sich sowohl für Männer wie auch für Frauen mehr lohnt, auch wirklich in diese Berufe zu gehen. Auch das erscheint mir manchmal, wenn ich mir angucke, wie das läuft, ein kleines bisschen unrealistisch, aber fordern muss man es natürlich trotzdem. Aber lassen Sie uns doch nach dem nächsten Auftritt von Farfarello mal überlegen, von mir aus auch gerne ein bisschen spekulieren, wie kommen wir denn eigentlich da raus? Welche Möglichkeiten könnte es geben? Welche Lösungsmöglichkeiten? Dann steige ich mit Ihnen im Publikum gleich ein. Aber lassen Sie Farfarello erst zu Wort, beziehungsweise zu Ohr oder zu Herz kommen. Bitte. Ich muss das jetzt mal sagen, ein wirkliches Hoch auf unsere Hörerinnen und Hörer, die hier vor dem Ü-Wagen sitzen. Also hier ist ein Wolkenbruch der Sonderklasse gerade runtergekommen, und die Musiker und vor allen Dingen auch der Tontechniker, die müssen da kleine Wunder vollbringen, dass überhaupt noch irgendwas aus der armen Kiste rauskommt, weil das Wasser da drauf läuft. Also Sie hören das ja vielleicht auch, müssen wir mal gucken, wie wir damit zurande kommen. Ne? Aber irgendwie wird das schon klappen. Sagt nichts mehr? Ach, gucken wir mal, ihr kriegt das schon geregelt. So, jetzt war Herr Gerner dran. Ganz einfach das Problem. Bleiben Sie sitzen, bitte. Nein, bleiben Sie. Das ist aber nett. Danke. Also, jetzt sind Sie dran. Wie kommen wir da raus? Ja. Mögliche Lösungswege.
Ganz kurz. Die Antwort hat die Wissenschaftlerin da vorne, die Dame, eben gegeben.
Wen meinen Sie? Frau Rullmann oder meinen Sie Frau Wallner?
Frau
Wallner.
Edomite, glaube ich, ja? Frau Wallner. Frau Wallner. Sie hat eben schon gesagt, wir müssen beides in die Kitas reinbekommen, damit die Rollen verteilt werden.
Wie machen wir das?
Wir Männer haben Eigenschaften, die hat keine Frau der Welt. Umgekehrt haben Sie als Frau Eigenschaften, die hat kein Mann der Welt. Und wenn er noch so lieb und nett ist, der kann sich Mühe geben, alles Mögliche. Kein Mann der Welt hat die Eigenschaften der Frau. Und deswegen müssen gerade die Kinder, die zu Hause allein erzogen werden, sei es nun von Vater oder von Mutter, müssen die beide Rollen lernen. Ja, und das kann dann nur in den Kitas passieren, auf diese Art und Weise. Wenn, oder Schule natürlich, Sie haben recht.
Also gar nicht so wichtig, dass die Männer sich verändern, sagen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, sondern erstmal Hauptsache, dass überhaupt Männer da sind, dass die Kinder mehrere Möglichkeiten zur Auswahl haben, wo sie sich was ausgucken und abgucken können?
Also ich sage mal, ich kann mich als Mann nur bis zum gewissen Punkt verändern. Nur die Grundeigenschaft, die ich als Mann habe, die kann ich gar nicht aufgeben, ob ich das will oder nicht. Es geht nicht. Und bei einer Frau ist es genauso. Und das zu erkennen, das ist für die Jungen eben, um auf das Thema von heute zu kommen, ganz wichtig zu erkennen. Wir haben nun mal genetisch diese Rollenverteilung und da kommen wir nicht raus. Ich wiederhole es nochmal, ich kann noch so ein lieber netter Mann sein, die Eigenschaften einer Frau werde ich nie erlangen. Und umgekehrt...
Warum soll ich die denn erlangen? Warum?
Gut.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Kommen Sie ein Stückchen näher.
Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich will gar nicht Frau werden, weil ich das auch gar nicht kann.
Lassen Sie ihn noch mal ausreden. Kommen Sie doch mal ein Stück näher. Lassen Sie ihn doch bitte ausreden und danach sind Sie dran. Es ist viel einfacher, dass ich das mit dem Mikro mitkriege. Na klar, sonst können die Menschen am Radio das nicht hören.
Ich gebe Ihnen aber gerne Antwort auf die Frage, warum sollen sich Männer verändern? Viele Jungen, die zu Hause von einer alleinerziehenden Mutter erzogen werden, die kennen diese Rolle des Mannes ja gar nicht. Und ja, ich sage das ganz einfach, von wem sollen sie es denn kennen? Die sehen zwar die Männer in ihrem Umfeld, aber die haben keine männliche Bezugsperson, von denen sie diese Eigenschaften überhaupt lernen können. Und deswegen ist es wichtig...
Sollen Sie über Ihre ersten Gefühle reden, wenn Sie einen Steifen kriegen oder keine Ahnung? Doch nicht mit Ihrer Mutter.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufrichtigkeit. Genau so ist es. Und deswegen müssen die Jungen in der Kita zum Beispiel lernen, mit Männern und mit Frauen zurechtzukommen. Sie müssen einfach lernen, Männer haben, ja, natürlich auch in der Schule, Männer haben Eigenschaften, die Frauen nicht haben. Ich wiederhole es nochmal. Und Frauen haben die Eigenschaften, die kein Mann der Welt hat.
So, dann stellt sich jetzt die Frage, wie kriegen wir sie rein? Da haben Sie eine. Sagen Sie gerade Ihren Namen, einen Vorschlag.
Siegfried Rother aus Duisburg-Großenbaum. Das Thema brauchen jungen Männer ist theoretisch gut abgehandelt worden. Praktische Lösungen sind auch gefunden worden.
Nee, noch nicht so richtig. Wie kriegen wir sie rein?
Aber der junge Mann mit der Ratte, der hat eben gesagt, wenn ein Mann in eine Kita kommt, dann wird er da nicht gern gesehen. Da muss ich widersprechen. Denn ich mache seit vielen Jahren, mache ich in Kitas Biologieunterricht. Mal habe ich einen Igel gefangen, habe den dort vorgeführt.
Freiwillig oder in welcher Funktion?
Freiwillig und ehrenamtlich. Das ist praktisch ein Hobby. Und warum sollten nicht viele Männer, die die intellektuellen Eigenschaften haben und auch Zugang zu Kindern finden über ihre Sprache, mit den Kindern in den Kitas oder in anderen Jugendgruppen Themen behandeln, die sonst weder in der Schule noch sonst wie behandelt werden, vielleicht im Fernsehen. Aber wenn man als Mann hinkommt, dann ist man da nicht der Störenfried. Man hat gar nicht so viel Finger wie Blagen anfassen wollen, wenn man beispielsweise die Wunder des Waldes erklärt. Und da sollten die Männer sich mehr aufraffen und Aufgaben freiwillig übernehmen.
Also ein Plädoyer dafür, Männer, nehmt selber in die Hand, geht einfach mal rein und tut und macht. Ich würde gerne noch Nicolas Hepp zitieren, der sich gemeldet hat, Dr. Nicolas Hepp, und der sagt, also was wir brauchen, ist eine Aufwertung dieses Berufs, keine Rückkehr zu alten Rollenklischees. Und er sagt, warum eigentlich sollen Jungs es nicht erlernen dürfen zu kochen, ne? Spaghetti, Herr Gesterkamp, ich gucke Sie gerade an, zu putzen und zu bügeln, das ist doch kaum zu fassen, es ihnen verbieten zu wollen, wie es soeben einer ihrer Diskutanten äußerte. Ich hatte gehofft, dass diese Klischees überwunden sind, dass Jungs nichts in der Küche und im Haushalt zu tun haben und jetzt werden sie wieder aufgewärmt, sagt Nicolas Hepp. Herr Gesterkamp, das ging an Ihre Adresse, um es deutlich zu sagen, Hepp, ne? Wenn Sie noch mal schreiben wollen oder anrufen, es ist Herr Gesterkamp. So, Herr Weber, hey, das muss auch jetzt mal deutlich sein.
Ja, kurz dazu, Sie haben das angesprochen, Sie haben mich vielleicht falsch verstanden. Ich sage nicht, dass
Sie schauen den Herrn an, der sagt, dass er Biologieunterricht enorm... Richtig. Unterricht ist das falsche Wort, ne? Anschauung, ja, würde ich sagen, im Kindergarten macht.
Finde ich super klasse, finde ich toll. Da haben Sie mich ein bisschen falsch verstanden. Also Männer sind sehr, sehr gerne gesehen in Kitas, da was zu machen. Finde ich auch toll, dass Sie das machen, finde ich super klasse. Nur, ich sag mal ein bisschen provokativ, solange sie dann wieder gehen, sind sie gern gesehen. Aber wenn sie dann da bleiben im Team und mitsprechen wollen, dann ist es eine andere Kiste. Ne, wenn sie ihren Raum wirklich auch einnehmen wollen und füllen wollen, dann haben sie zu kämpfen mit den Widerständen. Aber ich sage ja nicht, dass das unmöglich ist. Kampf ist ja auch was Gutes. Man setzt sich ja miteinander ja einfach auseinander. Ne? Das andere, was ich sagen wollte, Sie fragten nach Lösungen. Der Herr vorher im Publikum mit dem weißen T-Shirt, ich weiß den Namen nicht.
Herr Germann.
Der Herr Germann, der hat das sehr schön gesagt, dass man beide Seiten eigentlich haben soll. Und ich verstehe das so, dass man einfach offen sein soll füreinander. Dass sowohl die Frauen die männliche Seite auch haben und die Männer die weibliche Seite und dass derjenige, der gerade stark ist, dem anderen Kraft geben kann. Das ist nicht gebunden ans Geschlecht. Ne? Das finde ich...
Die männlichen und weiblichen Anteile, von denen man immer so gerne spricht, ne? Die beide haben.
Ja, und das finde ich eine sehr schöne Idee oder nicht nur Idee, auch einen schönen Grundsatz. Vielleicht noch als kleines Beispiel, wie ich es gemacht habe in meiner Kita. Ich mache sehr gerne auch diese Rauf- und Tobespiele. Und ich weiß, dass ich da von meinen Kolleginnen erstmal sehr irritiert angeguckt wurde. Was machst du da? Mein Gott, das ist ja so wild hier.
Unterstützt die Aggression, war es das?
Genau, und das stört ja letztendlich alles, was laut ist. Das stört ja auch erstmal. Was wild ist, das ist nicht so gern gesehen, weil eine Kita ist, ich sag mal, eine Verwaltungseinheit. Ne? Also 20 Kinder auf 40 Quadratmeter oder 25 Kinder, das ist keine pädagogische Richtlinie, das ist eine Verwaltungsrichtlinie. Und wenn da ein paar Kinder wild werden, dann wird es auf einmal schwierig. Ne? Das stimmt ja auch. Ich habe mir da aber einen Raum für genommen. Ich habe ganz klar Regeln abgegrenzt mit den Kindern. Das waren Jungs und Mädchen. Die sind die Jungs eher, die Mädchen ein bisschen zurückhaltender. Die sind dann sehr drauf eingegangen, haben dann mitgemacht. Und die irritierten Kolleginnen sind auch drauf eingegangen. Und so peu à peu sind die auch Stückchen auch mit dahin gekommen und haben die gleichen wilden Spiele, die ich mit den Kindern gemacht habe, auch mit den Kindern gemacht.
Heißt also, wenn man die Klischees aufbricht, können alle Seiten davon profitieren.
Richtig. Und die
Mädchen auch.
Ja, die Mädchen auch, sehr wohl. Die können nämlich auch mal endlich ihre wilde Seite zeigen. Und nicht nur darauf beschränkt sein, dass sie, ich sag mal ganz überspitzt angepasst und nur mit Puppen spielen und Bilder malen, sondern dass sie auch noch ganz andere Seite haben, dass sie auch genauso wild sein können. Ja? Was dafür wichtig ist, ist, dass wir offen füreinander sind. Dass wir offen sind für das andere Geschlecht, für die anderen Rollenvorstellungen, das, was wir mit uns tragen.
Also weg von dieser bipolaren Sicht, hier und drüben.
Ja, genau. Und dass wir gucken können, wo kann ich profitieren von den männlichen Anteilen, wo kann ich als Mann profitieren von den weiblichen Anteilen. Und dass wir dafür offen sind.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Farfarello das umsetzt. Die Mädchen können von der Wildheit profitieren und das auch lernen. Also... Das war sie, die wilde Seite der Mädels, genau, von Farfarello. Die Spaghetti kann ich nicht auf mir sitzen lassen, sagt der Gesterkamp, nämlich.
Ich bin sehr dafür, dass Jungs und Männer Spaghetti kochen können. Mir ging es um was anderes. Bei diesen Boys und Girls Days, bei diesen Werbeveranstaltungen in den Schulen, kann es nicht angehen, dass den Mädchen tolle Betriebe gezeigt werden, ihnen gezeigt wird, wie werde ich Mathematikerin, wie werde ich Ingenieurin und die Jungs machen einen Bügelkurs. Das war mein Anliegen dabei. Es geht also um was Ganzheitliches im Männlichkeitsbild und ja, das wollte ich nochmal einfach korrigieren, damit das nicht so stehen bleibt.
Die nicht so an Ihnen hängen bleiben, die Spaghetti, ne? Das kann ich auch verstehen. Was macht das denn, Frau Wallner? Was macht das? Ein Protest kurz dazwischen, Frau Grau aus dem Publikum.
Ja, ganz schnell. Es kommt drauf an und da bin ich bei den Fragen von Wertigkeiten. Bügeln finde ich ätzend, ich mach's nicht gerne. Und trotzdem kann ich diese Geschichten wie Bügeln und das tägliche Tous les jours so anbieten, dass es spannend wird. Das ist eine Frage, wie ich das bewerte. Und das ist ja die alte Geschichte. Das eine ist, die Handarbeit ist nicht so viel wert wie das andere. Und da muss sich etwas verändern. Und dann sind die Bügelgeschichten und die Putzgeschichten, wenn ich das mit modernen Mitteln mache zum Beispiel, genauso spannend wie die moderne Dingsgeschichte. Und das, finde ich, müsste nochmal verändert werden. Also wie biete ich das an? Ja klar ist jeder Einzelne gefragt. Im Haushalt fängt das ja schon an.
Also ganz schnell. Es ist eine Frage des Aufbrechens. Frau Wallner, wir haben nur noch ganz kurz Zeit, aber einen ganz kurzen Satz dazu. Was ist jetzt mit den Mädels? Könnt ihr auch davon profitieren, wenn, wie wir eben musikalisch umgesetzt gehört haben, ja, die Wildheit mehr ins Spiel kommt?
Naja, das Aufbrechen der Geschlechterrollen ist natürlich für die Mädchen genauso gut wie für die Jungs. Und bei den Mädchen sehen wir es ja seit 20 Jahren ungefähr, was es für die Mädchen bringt, dass sie eben besser in der Bildung sind und so Geschichten. Aber wenn die Mädchen jetzt hinten runterfallen, weil alle nur noch über die armen Jungs jammern, dann ist es natürlich ein Tiefschlag für die Mädchen. Und dann haben wir in 20 Jahren wieder umgekehrt das Problem und fangen dann bei den armen Mädchen wieder an zu diskutieren.
Hätten die Jungs ja nun wirklich auch gar nichts davon. Wissen Sie was, meine Kollegin Claudia Venor, die sitzt jetzt in Köln und wartet auf Sie mit dem Mittagsecho und bietet Ihnen die Tour de France an. Wenn Sie da zuhören wollen, dann lade ich Sie herzlich ein. Leihen Sie doch Ihre Ohren bitte auch weiterhin WDR 5. In den nächsten 3 Wochen macht das Halle-Ü-Wagen-Team Urlaub. Und wir werden 3 Sendungen, die wir schon mal mit Ihnen gemacht haben, nochmal vorstellen. In der ersten Woche illegal, voll normal, ganz egal, Cannabis. Und die zweite Sendung im Varus-Jahr, das haben wir ja immer noch, vom Umgang mit kleinen und großen Niederlagen. Und dann eine Woche später, am 15. August, im Wald, im Sessel in Paris, Ihr Lieblingsort. Und dann eine Woche später, am 22. August, hoffe ich, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir live uns über das Thema Grenzenlos, Lust und Leid am Fliegen unterhalten wollen mit Ihnen, und zwar in Bonn auf dem Friedensplatz. Also, bis dahin, ich hoffe auf Ihre Ohren. Bis dahin, vielen Dank für heute diese wunderbare Beteiligung und dieses Mitstreiten an unserem Thema. Und auch Dank an Frau Farello. Danke, tschüss.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.